Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen in der Sendung, in der wir über Wissenschaft reden, der Wissenschaft mit Florian Freistetter
und mit Holger Klein. Hallo.
Aschbacher Update.
Ja, wir haben ja das Wesentliche schon beim letzten Mal besprochen, dass jetzt nach langem Warten die Kommission sich zu einer Entscheidung durchgerungen hat, nämlich, dass die Arbeit auf der Fachhochschule Wiener Neustadt, die Diplomarbeit von der ehemaligen österreichischen Ministerin für Arbeit, Familie und Jugend, dass diese Arbeit zwar wissenschaftliche Mängel hat, sie zeigt eine mangelhafte wissenschaftliche Praxis, aber weil es keine Absicht war, ist es trotzdem so, wie es ist, und es bleibt weiterhin sehr gut. Das heißt, man kann an der Fachhochschule Wiener Neustadt mit mangelhafter Arbeit ein sehr gut bekommen.
Na, vor allem, weil es keine Absicht war, heißt ja, eigentlich ist sie viel zu blöd, um auf eine Hochschule zu gehen, aber ja. Jetzt haben wir eine doofe aufgenommen, jetzt müssen wir sie auch durchschleusen.
Ja. Also das hatten wir beim letzten Mal ja schon im Nachtrag noch abgedatet. Offen war ja noch, oder ist immer eigentlich noch, was die Uni Bratislava macht, wo sie ja ihr Doktorat absolviert hat und auch bekommen hat, ihr Doktor. Und da ist tatsächlich, also da ist die Kommission, eine andere, nehme ich an, noch am Arbeiten, aber so wie es aussieht, wird sie auch ihren Doktortitel behalten können. Ja. Denn die Uni Bratislava hat zwar ein Gesetz, oder wo ist Bratislava, welchem Land nochmal, Slowakei, da gibt's ein Gesetz, dass du einen Titel aberkannt bekommen kannst. Mhm. Allerdings erst wenn die entsprechende Dissertation nach dem 1. Januar 2021 eingereicht worden ist. Das haben sie erst vor kurzem gemacht, dieses Gesetz. Und offensichtlich, wenn du sie vor dem 1. Januar 2021 eingereicht hast, was Frau Aschbacher getan hat, dann kann man dir den Titel nicht mehr aberkennen.
Großartig.
Ja, also Frau Aschbacher bleibt Frau Dr. Aschbacher, Frau Magister FH Dr. Wahnsinn. Aschbacher.
Die ist besser dran als die designierte regierende Bürgermeisterin von Berlin.
Ja, kriegt die was aberkannt?
Die hat ja einen Doktortitel aberkannt gekriegt, aber so. Sie hat sich trotzdem angemaßt, oder ihre ganze Berliner Partei hat sich angemaßt, diese Frau trotzdem als regierende Bürgermeisterin, als Spitzenkandidatin aufzustellen. Und normalerweise, zumindest in der letzten Legislaturperiode, hatte der regierende Bürgermeister auch gleichzeitig das Amt des Wissenschaftssenators inne, was Exzellenzinitiative halt, ne?
Ich glaube ja, dass die Christine Aschbacher gerade mega am Feiern ist. Also nicht jetzt wegen dieser Entscheidung, sondern weil sie tatsächlich damals im Januar rausgeschmissen worden ist, nicht mehr in der österreichischen Regierung ist und mit diesem ganzen Scheiß nichts mehr am Hut hat. Die wird sich denken, hab ich ein Glück, dass die mehr draufgekommen sind. Jetzt habe ich mit dem Scheiß nichts mehr zu tun, ihr könnt's mir alle mal.
Stimmt, wer weiß, was da noch rausgekommen wäre dann irgendwann. Ja. Sie muss sich ja keinen Stress machen, die Frau Aschbacher, aber wenn sie das machen würde, jetzt habe ich verdammte Axt, jetzt habe ich da die Meldung überblättert, ich Depp. Wenn sie sich Stress machen würde, dann könnte sie irgendwie rausfinden, also anhand der echten Wissenschaft, denn die Wissenschaft hat festgestellt, zumindest heißt so die Überschrift, warum uns stressige Erlebnisse besser in Erinnerung bleiben. Das Problem bei so Warum-Überschriften ist ja immer so ein bisschen, dass dann sehr oft in der Beschreibung gar nicht so richtig erklärt wird, warum das irgendwie ist, sondern einfach nur, dass es irgendwie ist. Aber was ich ganz schön fand, ist, sie haben an der Ruhr-Universität Bochum mal geguckt, wie sich Erinnerung und Stress miteinander verhalten oder zueinander verhalten, und haben einen sehr schönen Laborversuch aufgebaut, der, wie sie schreiben, bei den Teilnehmenden zuverlässig Stress auslösen würde. Okay. Und zwar ist das der Trier Social Stress Test, heißt der. Das ist einfach nur, da müssen die Probanden halt von einem Bewerbungskomitee sprechen, und das Bewerbungskomitee guckt neutral und gibt kein positives Feedback. Das heißt, die sitzen da einfach nur und gucken. Das macht zuverlässig Stress. Und was sie gemacht haben ist, und das fand ich eigentlich das Lustige, sie haben dann die Mitglieder dieses Komitees Gegenstände benutzen lassen. Was weiß ich, Tasse Kaffee genommen, draus getrunken, Stift genommen, damit was geschrieben oder sowas. Und haben dann hinterher, einen Tag später, die Gehirnaktivität der Probanden gemessen. Ich habe zuerst, als ich das gelesen habe, ich gedacht, haha, garantiert sind die Komiteemitglieder die echten Probanden. Und dabei war nicht, ging tatsächlich um Probanden. Einen Tag später haben sie Gehirnaktivität gemessen. Und zwar, während sie den Probanden nur die Gegenstände gezeigt haben, die Komiteemitglieder benutzt haben. Okay. Und das hat genau den gleichen Stress gemacht.
Das ist ja lustig.
Fand ich irgendwie ganz lustig. Also keine Ahnung, also steht halt nicht warum, also ja, steht halt nur, dass sie gegen die Theorie sprechen, dass Stärkeerinnerungen durch möglichst unterschiedliche Gedächtnisrepräsentationen ausgelöst werden. Also die Repräsentation der Kaffeetasse ist im Gehirn genauso wie die Repräsentation des Gesprächs an sich.
Ja,
ja.
China.
Ich habe jetzt keine Überleitung. Nein, es heißt ja auch China.
Ja, ich habe ja China gesagt.
Ja. Aber so heißt es ja nicht, das weißt du doch, du alter Chines.
China war am Mond und hat dort Giraffen chemisch untersucht. Nein.
Dazu muss man auch wissen, wenn Österreicher sagen, die waren am Mond, dann sind die nicht dahin geflogen, wieder weggeflogen, sondern die waren auf dem Mond drauf.
Genau. Und sie haben dort keine Giraffen oder Giraffen weder chemisch noch chemisch noch sonst irgendwie untersucht. Nein, die Chinesen haben ja vor einiger Zeit ja eine Raumsonde zum Mond geschickt, die dort tatsächlich Mondgestein zurückgebracht hat. Haben wir sicher drüber geredet. Chang'e 5 war das, diese Mission. Die ist vor gutem Jahr wieder gelandet und hat tatsächlich 1,7 Kilogramm Mondgestein mitgebracht.
Ist das viel?
Ja, naja, im Vergleich zu dem, was die Apollo-Missionen runtergeholt haben, das waren so ein bisschen über 300 Kilo, wenn ich mich korrekt erinnere, ist es wenig. Die Russen haben so ein paar Gramm irgendwie aufgeschabt mit ihren Raumsonden, also da ist es viel. Aber in der Wissenschaft, also du kannst mit fast 2 Kilo schon einiges anstellen. Klar, also du kannst ja auch irgendwie hier mit Staubkörnchen schon wahnsinnig viel anstellen. Also mit 2 Kilo, da kommen wir schon ein bisschen durch. Und tatsächlich sind jetzt die ersten Forschungsarbeiten veröffentlicht worden, die auf diesem Gestein basieren. Also es gibt Neuigkeiten vom Mond, beziehungsweise wie der Artikel, der diese Neuigkeiten beschreibt, es nennt 2 Milliarden Jahre alte Neuigkeiten vom Mond veröffentlicht. Ja, also wir haben jetzt hier Breaking News quasi.
Wir sind das Gegenteil von Eilmeldung.
Ja, weiß ich gar nicht. Also, sowas gibt es ja nicht in den Medien. Das ist ja alles Eil und Breaking und so fort.
Ja, alles.
Ja, also in dem Fall eilt's nicht. Es ist schön, dass wir es wissen, aber es hat jetzt keine Dringlichkeit, dass wir die Fragen über den Mond beantworten, die wir haben. Und ja, mit dieser Analyse des Mondgesteins haben wir jetzt mehr Fragen als vorher.
Ja, wie es ja immer so ist, ne? Also jede Antwort gibt gleich mehrere Fragen. Aber welche Fragen hatten wir denn vorher zum Mond?
Ja, also was man tatsächlich erstmal wissen muss, ist, dass die Proben in einer Region genommen worden sind, von der man vorher schon wusste, dass sie jünger ist als Mondgestein sein kann. Also der Mond an sich ist so alt wie die Erde, 4,5 Milliarden Jahre. Und so die ältesten Sachen, also das ist da, wo zum Beispiel eben auch die Amerikaner gelandet sind, da haben wir Gestein gefunden, das so auch bis so zwischen 3 und 4,4 Milliarden Jahre alt. Also das ist wirklich aus der ganz alten Zeit. Da, wo China gelandet ist, da wissen wir, das ist eine Region, die ist geologisch oder selenologisch, wenn man klugscheißen wollen würde, aber ich tue es jetzt nicht, weil
natürlich
das
so schwer
auszusprechen ist.
Machst du ja auch nie.
Nee, woher denn auch? Ja, also Selenologie ist die Geologie des Mondes.
Ach.
Aber ja, Geologie, Geos, kommt ja vom griechischen Wort für Erde.
Klugscheißerst du da gerade etwa?
Nein. Deswegen muss man das beim Mond korrekterweise anders nennen und das Selenologie nennen. Ja. Auch Selenographie wäre dann die Kartographie, die Geografie des Mondes. Aber wir schweifen ab. Es geht ja um die Selenologie und das sage ich
jetzt mal. Selenodesie? Gibt's das dann auch? Mondvermessung?
Wahrscheinlich. Aber ich rede jetzt einfach von Geologie, weil die Leute, die das untersucht haben, waren Geologinnen und Geologen und so. Man nutzt die gleichen Methoden dafür. Also machen wir uns da das Ding nicht schwieriger, als es sein muss. Und das Erste, was man macht, wenn man so Geologie betreibt, ist, dass man mal das Alter vom Gestein bestimmt. Das kann man recht schön machen mit radioaktiven Datierungsmethoden. Und jetzt hat man das hier gemacht und festgestellt, dass tatsächlich eben das, was man sich eh schon gedacht hat, das Gestein eben jünger ist als das, was man bisher gehabt hat. Aber das ist wichtig, wenn man diese Altersbestimmungen durchführt, damit man das kalibrieren kann. Weil wir können ja nicht immer, wenn wir irgendwo hinfliegen, beziehungsweise wir können ja nicht immer, wenn wir irgendwo wissen wollen, wie alt irgendwas ist, hinfliegen und einen Stein aufklauben. Das geht nicht immer. Deswegen macht man das aus der Ferne, indem man Krater zählt. Ja, weil das geht recht gut, zumindest bei den Dingen in unserem Sonnensystem. Ja, das ist logisch. Also die allermeisten Himmelskörper im Sonnensystem haben keine vernünftige Atmosphäre.
Ja. Ja,
also die Venus, da gibt's kaum Krater, weil da kaum was durchkommt, was groß genug ist in der Atmosphäre. Bei der Erde kommt ein bisschen was durch. Wir haben ein paar Krater, aber wir haben eben auch Atmosphäre, die dann im Laufe der Zeit sowas macht wie Verwitterung, und wir haben Tektonik, die dann Krater wieder verschwinden lässt. Aber sowas wie der Mond, wie der Merkur, wie der Mars, wie die diversen Asteroiden und die anderen großen Gesteinsmonde, die haben keine Atmosphäre, da geht tektonisch nicht wahnsinnig viel ab. Das heißt, wenn es da runterrumpst, dann bleibt das. Jetzt ganz vereinfacht gesagt. Es gibt auch andere Arten von Verwitterung, die keine Atmosphäre brauchen. Aber du kannst sagen, in erster Näherung, je mehr Krater, desto älter.
Okay.
Weil, desto mehr Zeit war, dass da was einschlagen konnte.
Ja. Und, aber woher weiß ich denn, dass alle Krater, die da sind, gleich alt sind?
Nee, das weißt du ja nicht. Die müssen ja nicht gleich alt sein. Aber ich weiß, wenn da jetzt irgendwie auf einem Eck 10 Krater sind und auf dem anderen Eck nur ein Krater, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Gegend, wo nur ein Krater ist, jünger ist als die, wo 10 Krater sind.
Aber dann brauche ich doch trotzdem einen Stein aus beiden Regionen, um die Differenz berechnen zu können.
Ja, genau. Also deswegen, es gibt andere Methoden, das will jetzt aber zu weit führen, wie man das aus der Ferne auch kalibrieren kann. Aber genau deswegen braucht man eben so einen Kalibrierungsstein. Ja, also man muss halt irgendwie, wenn ich jetzt diese Abschätzung kalibrieren kann, indem ich einen echten Standard nicht mit einer anderen Methode datieren kann, dann kann ich sagen, okay, wir haben jetzt hier die Kraterdaten, wir haben die Daten direkt aus dem Stein, und dann kann ich das so machen. Ja. Also deswegen ist es wichtig, dass wir uns Steine holen, um diese Kraterzählungsmethode zu kalibrieren. Also ich glaube, ich habe mal was geschrieben, wie das mit dem Kraterzählen genau funktioniert. Das können wir dann verlinken. Mhm. Aber du musst halt, wie gesagt, du musst halt irgendwelche Annahmen treffen, die auch auf anderen Daten basieren, wie viele Asteroiden so, wie die Asteroideneinschlagsrate im Lauf der Zeit ist. Und dann gehst du halt davon aus, dass ja es keinen Grund gibt, warum Asteroiden vorrangig in der eigenen Gegend vom Mond einschlagen sollen und in der anderen nicht. Das heißt, du gehst davon aus, dass die überall gleichmäßig einschlagen, und wenn du halt dann Gegenden siehst, die weniger Krater haben, müssen die jünger sein. Das heißt, da muss dann vielleicht mal Vulkanismus stattgefunden haben, der da einmal wieder drüber betoniert hat und das wieder glatt gemacht hat oder sonst irgendwas. Also so kannst du dann ein bisschen rumdatieren. Ja, und die haben jetzt hier ihre Proben genommen und haben festgestellt, dass die 2,03 Milliarden Jahre alt sind. Und das heißt aber auch, das
sind so unvorstellbare Zahlen, ne?
Ja, das heißt jetzt aber auch tatsächlich, dass 2,03 Milliarden Jahren, dass es da also noch Vulkanismus gegeben hat. Ja, weil das ist ja eine jüngere Oberfläche als die andere. Also wir haben ja auch ältere Steine gefunden. Das heißt, es muss tatsächlich, und es ist auch Basalt. Ja, also das wissen wir auch, dass das vulkanisches Gestein ist. Und deswegen kannst du hier jetzt tatsächlich sagen, dass der Vulkanismus noch 2 Milliarden Jahre vor 2 Milliarden Jahren stattgefunden hat, was schon interessant ist. Wir haben auch das Wasser, also China konnte den Wassergehalt des Gesteins messen und hat festgestellt, dass dieses jüngere Gestein, das sie jetzt gehabt haben, weniger Wasser enthält als das ältere Mondgestein. Mhm. Das passt auch wieder zu dem Bild, dass eben diese lange vulkanische Aktivität halt im Laufe der Zeit da das Wasser rausgetrieben hat aus dem Gestein. Und auch das passt in das Gesamtbild, weil ja, wenn der Vulkanismus lange genug anhält, dann kann die Wärme halt immer mehr Wasser raustreiben. Und offensichtlich gab's längere Vulkanismus auf dem Mond, als wir bisher gedacht haben. Eine dritte Analyse, also es waren 3 Arbeiten, die erschienen sind, die hat gezeigt, dass auch der Mond langsamer abgekühlt ist, als wir bisher dachten. Das kann man auch aus dem Gestein auslesen, wie lange das gebraucht hat, um abzukühlen. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein paar neue Gedanken darüber machen, wie sich der Mond nach seiner Entstehung thermisch entwickelt hat. Ja, also was dafür für, das weiß ich einfach so, da war halt ein Stein, der war zuerst heiß und da war er kalt. Also das war alles ein bisschen komplexer offensichtlich. Der Vulkanismus hat ein bisschen länger angehalten, als wir dachten. Die Wärme und Materie, Lava, Magmaströme im Inneren sind anscheinend noch nicht so gut bekannt. Also die sind generell nicht gut bekannt, weil wir haben da ja noch nicht irgendwie lang genug rumgestanden und irgendwelche seismischen Messungen gemacht. Aber ja, es zeigt
Wahnsinn
halt
eigentlich, oder?
Ja.
Ich meine, wie lange wir schon auf dem Mond sind oder wie lange wir schon zum Mond können und wie wenig wir eigentlich da gemacht haben bisher.
Ja, wir waren halt in den 60ern für ein, zwei Jahre ab und zu ein bisschen da und den Rest der Zeit gucken wir nur. Und jetzt haben wir halt wieder ein bisschen Stein geholt. Also wir könnten da natürlich noch mehr machen. Also es müssten ja nicht mal unbedingt Menschen hinfliegen. Das wäre natürlich cool. Doch cooler wäre es, wenn man da dauerhaft wohnen könnte, weil dann könnte man noch mehr rausfinden. Aber es würde schon reichen, wenn wir öfter mal hinfliegen, landen, Lander absetzen, Rover absetzen, Gestein zurückholen und sowas. Also das wäre schon sinnvoll, dass wir dieses Teil, was da jeden Abend an unserem Himmel steht, ein bisschen besser verstehen.
Schreiben die in ihre Arbeiten eigentlich auch rein, wenn sie dann solche Fragen, also neue Fragen aufgeworfen haben, wie diese Fragen lauten und auf welche Weise man die beantworten könnte? Oder ist das dann wieder, steht am Ende nur, wir brauchen mehr Forschung?
Nee, also ich habe jetzt diese drei Arbeiten nicht im Detail gelesen, nicht die Originalarbeiten, aber typischerweise, was ich so kenne von wissenschaftlichen Arbeiten, enden die schon tendenziell so damit, dass man sagt, okay, wir haben jetzt das rausgefunden und daraus ergeben sich diese und diese und diese neue Fragen und wenn wir die beantworten wollen, dann wäre es zum Beispiel gut, wenn wir noch eine weitere Mission machen und Gestein von da holen könnten oder wenn wir ein neues Teleskop bauen würden, dass das und das kann oder wir müssen warten, bis das Teleskop fertig wird mit den Daten. Geht's dann? Also das ist dann schon, das steht schon so drin, was man noch wissen will und wie man das Wissen kriegen kann. Das steht in den Artikeln im Allgemeinen mit drin.
Und wenn wir dann zum Mond geflogen sind, was sehen wir dann?
Die Erde.
Die Erde, richtig. Und was macht die Erde? Die ist dunkler geworden. Dreht sich.
Ach, richtig, ja, genau.
Stimmt. Fand ich auch eine ganz interessante Meldung. Also die Wissenschaft hat festgestellt, dass die Albedo, das ist die Menge an Licht, die die Erde zurückstrahlt in Watt pro Quadratkilometer, in den letzten 20 Jahren sich um 0,5% verringert hat. Mhm. Was ich irgendwie ganz interessant, also das weißt du jetzt wahrscheinlich. Die Albedo misst doch die gesamte Helligkeit der Erde. Ne? Also die unterscheiden ja jetzt nicht zwischen Rückschein und dem Licht, das die Erde selbst erzeugt, oder?
Ja, also das bisschen, was wir da hier an Lampen ein- und ausschalten, spielt jetzt keine so große Rolle in dem Fall.
Ah, verstehe.
Das kannst du vernachlässigen.
Also die Albedo der Erde jedenfalls hat in den letzten 20 Jahren um 0,5% abgenommen und sie wissen nicht ganz so genau, woher das kommt. Also sie vermuten, dass weil die Meereswolken dünner geworden sind, weniger Licht reflektiert wird und warum die Meereswolken dünner werden, da sind sie sich nicht ganz so sicher, ob das eine natürliche Schwankung ist oder ob das ein Effekt des Klimawandels ist, weil natürlich auch die Meere ja ihre Temperaturen verändern und darum andere Verdunstungseffekte über den Ozeanen und sowas sind.
Ja, also tendenziell, also das, was du jetzt beschreibst, ist der eine Effekt. Also ich habe die Arbeit auch gelesen, ich habe in einem anderen Podcast drüber gesprochen und das stimmt, was du sagst, dass das ein Effekt ist mit den Wolken. Tendenziell kann man sagen, dass natürlich der Klimawandel Einfluss auf die Albedo hat, weil ja, wenn das Eis an den Polen schmilzt.
Stimmt, das ist auch dann, noch, spielt auch noch eine Rolle, ja.
Und es muss nicht mal das Eis an den Polen sein, es reicht auch das Meereseis um die Pole rundherum, weil Eis ist hell und reflektiert. Ja, Wasser ist dunkel und absorbiert. Also da hast du ein Problem. Die Vegetation hat Einfluss
auch auf die Amazonas und so. Das macht ja auch.
Ja, also das hat alles Einfluss auf die Albedo und in der Hinsicht nimmt die schon ab und das ist dann natürlich ein selbstverstärkender Prozess, weil je Eis-Albedo-Rückkopplung ist der Vorgang.
Klar, also, je mehr absorbiert wird, desto mehr schmilzt und desto mehr wird
absorbiert. Ja. Das kann andersrum übrigens auch funktionieren. So ist die Erde ein paar Mal in ihrer Geschichte komplett zugefroren durch diesen Prozess. Wenn du jetzt irgendwie aufgrund von, weiß ich, Schwankungen in der Umlaufbahn der Erde gerade in so einer Konfiguration bist, wo du halt eine Mega-Eiszeit hast, weil alles gerade zusammenspielt, wo der Winter in der Nordhalbkugel am sonnenfernsten Punkt seinen Höhepunkt hat und irgendwie solche Sachen, ja, so wo es dann wirklich so diese negative Temperaturspitzen hast, dann kann das Eis, die Gletscher, die Polarkappen so weit Richtung Süden vordringen, dass dann tatsächlich so viel Licht reflektiert wird, dass es noch kälter wird, dann noch kälter wird, dann friert noch mehr zu, dann wird noch mehr Licht reflektiert, bis dann irgendwann tatsächlich die Erde komplett zufriert.
Komplett. Also, und wenn du komplett sagst, meinst du, dann gibt es auch nicht mehr am Äquator noch irgendwie einen grünen Streifen.
Ja, na, es wird schon der ein oder andere Riss irgendwo gewesen sein, aber halt es ja wirklich, also Schneeballerde heißt diese Phase und da weiß man, dass das so ein paar Mal in der Geschichte vorgekommen ist. Und dann hat es halt wieder gedauert, dann war halt im Wesentlichen die Erde zugefroren, es war kalt, es gab auch keinen Niederschlag oder sowas, weil das ganze Wasser im Eis gebunden war, aber es gab immer noch Vulkanismus, weil die Vulkane waren immer noch da und die haben da immer noch so durch die Ritzen rausgedampft und CO2 hat sich dann in der Atmosphäre angesammelt, konnte nicht rausgewaschen werden, weil kein Regen und irgendwann war genug CO2 in der Atmosphäre, dass der Treibhauseffekt dann die Gletscher wieder weggetan hat. Also solche Prozesse gab es in der Vergangenheit.
Wahrscheinlich in der Zukunft auch nochmal geben, oder?
Ja, ich meine, wie gesagt, wir sind halt gerade dabei, eine eigene Eisalbedo-Rückkopplung zu basteln in die Gegenrichtung. Da wird man sehen, wie weit das läuft. Und das mit den Wolken, ja, da gab es ja ursprünglich die Hoffnung in der Klimaforschung, dass vielleicht, weil das ist ja genau das, was noch nicht klar war, wie sich der Klimawandel auf die Wolkenbildung auswirkt. Ja, weil du hast natürlich mehr Wärme, heißt auch mehr Wasser in der Atmosphäre, das heißt tendenziell mehr Wolken. Aber wie das genau abläuft, das ist halt sehr, sehr chaotisch, komplex des Dingens. Und die Hoffnung war, dass vielleicht mehr Wolken entstehen. Und mehr Wolken heißt auch wieder mehr Reflexion, wenn es die richtige Art von Wolke ist. Und dann kann diese durch die Klimakrise verursachte verstärkte Wolkenbildung wieder die durch die Klimakrise verursachte Erwärmung zum Teil kompensieren. Aber ja, das ist anscheinend nicht so.
Naja, mal abwarten, ne? Wer weiß, ob das irgendwie, das ist ja so das Problem. Du weißt ja nicht, ob das dann vielleicht auch nochmal umkippt, wenn es richtig warm wird und wir noch mehr Verdunstung haben und einfach dadurch die Wolken wieder dicker werden oder sowas, ne?
Ja, das werden wir sehen. Ja. Aber da kann uns in Zukunft Bert helfen.
Bert. Lass mich raten, es ist ein Akronym für besonders emissionsarme Transmissions. Wofür?
Ich sag da gleich, was Bert heißt. Bert ist der, der mich arbeitslos machen wird.
Ah ja.
Okay. Nein, Bert, es heißt ja immer, die Computer machen uns arbeitslos. Ja. In dem Fall macht Bert genau das, was ich in den letzten Wochen sehr, sehr ausführlich gemacht habe. Bert steht für Bidirectional Encoder Representation from Transformers.
Müsste es dann nicht BERFT heißen?
Vermutlich, aber ja, also es sagt eigentlich nicht wirklich was aus. Bert ist, also ich weiß jetzt nicht, ob du dir zufällig was vorstellen kannst unter dem, ich kann mir nichts vorstellen, was ein direktionaler Encoder Repräsentation von Transformers ist.
Keine Ahnung, Quantenverschränkung oder so.
Bert ist eine künstliche Intelligenz, ja, also die künstliche Intelligenz, die vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate aus Deutschland entwickelt worden ist. Und diese künstliche Intelligenz, also das ist ein KI-Tool zum Deep Learning, zur Deep Learning Sprachanalyse. Und Entschuldigung, ich habe jetzt schon gesagt, Bert ist von Google und das Mercator-Institut hat Bert jetzt benutzt.
Ah, okay.
Ja, also umgebastelt und benutzt. Denn die haben gesagt, es gibt so absurd viel wissenschaftliche Arbeit zum Klimawandel.
Aha.
Das kann kein Mensch lesen. Also lassen wir es doch einen Computer lesen oder sagen, was drin steht. Und das ist tatsächlich das, was Bert gemacht hat. Bert hat 100.000 Papers gelesen.
Wow.
Und hat die klassifiziert, also erstmal identifiziert, klassifiziert und dann probiert auch tatsächlich aus dem Gelesenen die Auswirkungen des Klimawandels zu beschreiben. Ja, also er hat jetzt keine Forschung gemacht, ja, aber
aber ich meine, wenn du automatisierte Metastudien und so, ne?
Ja. Und das, wie gesagt, das ist ja das, was ich ja in meinem Klimapodcast mache, da kann ich durchaus nachvollziehen, warum sich Forscherinnen und Forscher sowas wie Bert wünschen, weil ich lese halt gerade dieses nur 4000 Seiten dieses ersten Teils mit diesem Klimaberichten, das ist schon nervig. Und wenn du da denkst, das sind ja noch irgendwie von bei jedem Kapitel von den 12 Stück sind ungefähr 60 Seiten Literaturhinweis dabei und das ist bei weitem nicht alles, was an Literatur zur Klimaforschung vorhanden ist. Also da ist wirklich enorm viel wird da geforscht und das ist auch ein Thema, wo man idealerweise immer möglichst schnell über alles Bescheid weiß. Ja. War jetzt bei der Pandemie auch so, dass man sehr schnell sehr viel Literatur zu sichten hatte.
Ja, jetzt braucht das Ding bloß noch eine vernünftige eine KI, die sprechen kann. Also Sprachsynthese haben wir ja schon. Jetzt brauchst du noch eine KI, die sauber formuliert. Dann kannst du einen Podcast automatisiert laufen lassen und dich irgendwo in die Südsee an den Strand setzen.
Ja, vielleicht kannst du das so ein Schalter, also einmal so Bagdi und Drosten oder so, wo du einschalten kannst, weil du dann erzählt raus, wie die Studien interpretiert werden. Ja, nee, aber in dem Fall ging es vor allem erstmal darum zu zeigen, dass es überhaupt kann. Also man hat jetzt nicht jetzt probiert, dass Bert einem Dinge sagt, die man noch nicht weiß, sondern Bert sollte erstmal Dinge sagen, die man schon wusste, um zu checken, ob der das überhaupt kann.
Kalibrierung halt. Ja.
Genau. Und was man jetzt quasi hier gemacht hat, also Bert hat festgestellt, 80% der globalen Landfläche zeigen schon Anzeichen von, also zeigen in Temperatur- und Niederschlagsdaten Anzeichen, die auf den menschlichen Einfluss zurückzuführen sind.
80%.
Das ist jetzt keine Neuigkeit.
Das ist halt so Anthropozän.
Der Erde, Ja. Und 85% der Weltbevölkerung sind von den Veränderungen betroffen. Also jetzt irgendwie, um festzustellen, dass der Klimawandel ein globales Problem ist, braucht man jetzt keine künstliche Intelligenz. Aber das, was tatsächlich interessant ist, ist, wenn man so regionale Ergebnisse aufschlüsseln will. Ja, also da, wenn man wissen will, wo jetzt, nicht jetzt irgendwie ist, dass die Erde ist betroffen, okay, aber wo ist jetzt wirklich schon klar was zu sehen von Klimawandel und wo nicht.
Ja.
Ja, und da hat tatsächlich auch Bert wieder aus den Analysen, aus den Studien, die er gelesen hat, oder S oder C oder wie auch immer man das jetzt nennen will, dass es bei mindestens 48% ja, der Landfläche einen wirklich eindeutigen Zusammenhang zwischen Temperatur- und Niederschlagsänderungen und menschlichen Einfluss auf den Klimawandel, auf das Klima gibt. Ja. Und
ist das irgendwie, gibt es da irgendwie irgendeine Visualisierung in der Ausgabe von Bert? Also dass ich sage, ich habe hier eine Karte, da kann ich draufklicken, wo ich wohne, was für Arbeiten gibt es zu dieser Region, zu den klimatischen Bedingungen in dieser Region und sowas? Also gibt es das irgendwie so als Consumer-Produkt?
Bei Bert bin ich mir nicht sicher, dass es das gibt. Da gibt es halt das Paper dazu. Was es aber gibt und was ich wirklich allen empfehlen kann zum Anschauen, ist der interaktive Atlas des IPCC. Aha. Das haben die gemeinsam mit dem 6. Sachstandsbericht herausgegeben. Das kann man sich auf der Homepage vom IPCC anschauen und anklicken. Und das ist im Wesentlichen genau das, was du gerade gesagt hast. Also es gibt auch natürlich in Textform, also es gibt auch so Factsheets für die einzelnen Regionen der Erde, wo du dir jetzt hier für Mitteleuropa zum Beispiel angucken kannst, was da jetzt gerade der aktuelle Stand der Dinge ist. Aber es gibt auch den sehr schönen aktuellen interaktiven Atlas, wo du so, ja, dich so durchklicken kannst, die Sachen anschauen kannst, regionale Info.
Macht der denn auch, also was ich so, was mir in dieser ganzen Klimageschichte noch fehlt, ist tatsächlich was, also eine wie auch immer geartete, wie so, ich habe mal eine Sendung aufgenommen mit dem Jerix, die gehören zum, gehören die zum Geomar oder gehören die zum Merion? Egal, die machen halt so Klimafolgeprognosen für die Industrie und für Kommunen und sowas. Und die kannst du halt beauftragen und sagen, hier, ich wohne da und da, was passiert denn in den nächsten 100 Jahre? Und dann tragen die halt alles an Daten zusammen, was es da so gibt. Und das fehlt mir eigentlich so für so den Heimanwender, dass ich einfach sage, okay, ich wohne hier und da, lohnt es sich eigentlich hier noch das Haus zu renovieren oder zu sanieren oder lohnt sich das nicht? Also auf so einem ganz billigen Niveau. Sowas habe ich noch nie gesehen, das fehlt.
Also so kleinteilig ist jetzt dieser IPCC-Atlas tatsächlich nicht. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob die Wissenschaft das in der Form, die du jetzt sagst, leisten kann. Aber sie kann auf jeden Fall das leisten, was du sagst. Ich habe die jetzt gerade nochmal aufgemacht. Ich kann jetzt zum Beispiel hier, du hast so diese groben Regionen. Also wenn ich jetzt die Region anklicke, wo wir beide drin liegen, das ist so ein Keil, der sich so über so Mittel- und Nordfrankreich, hier Mitteleuropa, so Deutschland rauf bis, also Schleswig-Holstein, Hamburg, die Ecke liegt gerade nicht mehr drin. Und dann geht er halt so rüber durch hier so Osteuropa bis so Russland rein und dann käme schon die nächste Region. Also Western and Central Europe heißt dieser Keil. Das sind so standardisierte Regionen, mit denen dann halt alle Modelle arbeiten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es sind, aber das sind so standardisierte Regionen, über die Aussagen getroffen werden und die kann ich jetzt hier anklicken und dann kann ich mir eine Variable aussuchen und zum Beispiel, was nehme ich jetzt hier? Ich nehme jetzt hier Schneefall und dann kriege ich eine Kurve gezeigt, wo ich sehe, wie von 1950 an bis 2100 der Schneefall sich verändern wird. Mhm. Oder ich kann anklicken,
Das reicht halt nicht für die Diskussion, ne? Also für die Diskussion mit dem, mit jemandem, der irgendwo in Brandenburg, in einer Kleinstadt wohnt und mit dem du über den Klimawandel sprichst und der sagst, ja, das wollen wir ja mal sehen, was hier passiert, so schlimm wird's ja nicht, tralalala. Weil alles, was du über Brandenburg sagen kannst, ist, es wird tendenziell trockener.
Ja,
aber das reicht halt nicht, um zu sagen, hier, pass mal auf, mein Freund, du wirst bald kein Wasser mehr haben oder so. Weißt du,
Das ist halt das Problem. Ich glaube nicht, dass die Wissenschaft das leisten kann. Also,
die Prognosequalität ist noch nicht so gut?
Nee, tatsächlich, frag mich in ein paar Wochen nochmal, dann bin ich beim IPCC-Report im Kapitel über regionale Auswirkungen angekommen, dann kann ich es dir genau sagen. Aber das Problem ist tatsächlich, dass du kannst sagen, okay, Brandenburg wird das und das passieren. Also genau die Daten, die ich dir jetzt alle gesagt habe, Zahl der Hitzetage, Zahl der Regentage, Zahl der alles, Luftfeuchtigkeit, du kannst da wirklich Unmengen variablen Tage mit Temperaturen über 40 Grad, Meeresspiegelanstieg, gut, der ist jetzt vielleicht für Brandenburg nicht ganz so, relevant, aber hier alles, also kannst du dir alles angucken, so Wind kannst du dir anschauen, ja. Also das kannst du dir halt für Brandenburg nicht anschauen, aber du kannst es für Mitteleuropa anschauen, du kannst auf Brandenburg extrapolieren und dann kannst du Wissen von woanders her sagen, okay, wir wissen aus anderen Rechnungen, wenn es in einer Ecke wie hier mit einer Bodenbeschaffenheit wie hier und was weiß ich, was da noch alles ist von der Ecke, die du da gerade nicht konkret haben willst, ja. Wenn da jetzt hier so und so viel Liter Wasser pro Quadratmeter draufhauen, dann wird da das Haus wegschwimmen oder dann wird da ein großes Loch sein oder was auch immer und dann kannst du so extrapolieren, ja. Dass du sagst, okay, wir wissen, dass Tage, wo sowas passiert, in Zukunft so und so viel häufiger auftreten werden, ja. Und dann kannst du quasi so Wahrscheinlichkeiten
sagen. Das Tragische daran ist ja, all die Daten, die man bräuchte, um solche Aussagen zu treffen, liegen zumindest für, ich sag mal, den industrialisierten Teil der Welt wahrscheinlich vor, weil wir extrem viele Daten sammeln und auch sehr, sehr geringe Rasterungen haben über die Geologie, die Metrologie und so. Aber es ist noch niemand hingegangen und hat das mal so zusammengeführt, ne?
Ja, wie gesagt, da müsste tatsächlich mal jemanden fragen, der wirklich sich.
Ja, ich frage mal. Ich mache zur COP26, also zur Klimakonferenz jetzt Anfang November, mache ich eine Sendereihe mit Raimund Schwarze. Das ist einer der Forscher vom Umweltforschungszentrum, der fährt dahin.
Das ist ja gut.
Ja, ich wollte mal gucken, dann wenigstens in der zweiten Woche jeden Abend mal mit ihm so ein Viertelstündchen telefonieren und fragen, wie war es denn heute so?
Ja, das ist doch gut, aber ich habe nämlich auch Leute gesucht, die nach COP fahren, ja. Weil wir auch jemanden interviewen wollten für unseren Klimapodcast, aber wenn du das schon machst, dann verweise ich da.
Schick mir einfach mal ein paar Fragen, die du ihm stellen wollen würdest, dann kann ich das ja mitmachen.
Ja, nee, ich kann dich auch darauf verweisen, du wirst ja schon vernünftige Fragen stellen.
Ich hoffe, wir einfach mal.
Schauen wir mal, genau. Ja, also kannst du mal fragen, was er von Bert hält. Ja, aber wie gesagt, diesen Atlas, ich kann allen empfehlen, den anzuklicken, da kann man wirklich schön spielen. Man ist danach vielleicht ein bisschen deprimiert, aber es ist auf jeden Fall tatsächlich schön animiert, das Ganze. Also nicht animiert, aber schön aufgemacht und zugänglich. Besser als der 4000-seitige Bericht. Ja, aber Bert, wie gesagt, ist eine Hoffnung, dass man eben den Mangel an Evidenz, den man jetzt in einzelnen Studien findet, aber da hast du das Problem, dass du Regionen hast, wo Westeuropa, Nordamerika, so, da gibt es sehr viele Studien, die irgendwas belegen. Aha. In anderen Gebieten sind diese Zusammenhänge weniger deutlich, aber vielleicht auch nur, weil es in den Gegenden nicht so viele Studien gibt. Und diese Lücken, die sowas kann, können Dinge wie BERT dann auch ein bisschen identifizieren und feststellen, wo noch was geforscht werden müssen, beziehungsweise kann dann vielleicht Zusammenhänge herstellen, die du einfach so beim normalen Lesen nicht findest. Mhm. Also es wird immer Menschen brauchen, die was lesen, aber dieser Zugang, diese Hilfe durch die künstliche Intelligenz wird vielleicht nötig werden in Zukunft.
Wo man sowas schon ein bisschen besser sich angucken kann, das ist bei einer Arbeit, die das IS Global, das Barcelona Institut für globale Gesundheit, angestellt hat. Die haben nämlich die Gesundheitsbelastung in europäischen Städten sich angeguckt und so eine hübsche, auch hier such deine Stadt interaktive Karte gemacht. Wo wohnst du?
In Baden bei Wien.
Also Wien. Ich nenn's mal Wien.
So, ja, da machst du keine Freude in Baden.
Couldn't find what you're looking for.
Ja, so, schade. Wenn ich sage, wie die Potsdamer sagt, das sind alles Berliner.
Vielleicht muss ich es Vienna nennen, warte mal. Das ist vielleicht dann doch. Ah, nee, Vienna gibt's auch nicht.
Was ist das für eine Karte?
Was ist das denn für ein Scheiß? Das darf doch nicht wahr sein. Also sie haben halt geguckt, welche europäische Stadt hat die höchste und welche die niedrigste Sterblichkeitsrate aufgrund von, sie nennen es Urban Exposures, also Luftverschmutzung und auf der anderen Seite dann Grünfläche. Ich meine, hier Austria. Das geht ja gar nicht, wenn sie Wien nicht haben. City. Vienna, siehst du? Ja. Steht an Platz 1. Nee, steht nicht an Platz 1. Also, wie ist denn das gerankt? Nee, Salzburg steht am besten da. Doch, und Wien steht am schlechtesten da. Mit
so österreichmäßig oder
weltweit? Österreichmäßig, genau. ja, Salzburg steht am besten. Ich kann auch mal nach Deutschland gucken. Interessanterweise steht Berlin bei sowas ja immer recht gut da. Kempten im Allgäu ist die gesündeste Stadt in Deutschland. Da ist im Übrigen auch der Laden von Thomas Breckle, dem besten Käseaffineur, den ich kenne.
Kann man ja auch mal. Ich glaube, ich bin einmal durchgeradelt durch Kempten.
Und von den Großstädten in Deutschland ist München die gesündeste. Jena, da wärst du mal lieber geblieben, ist auch sehr gesund. Gucken, wo ist denn Berlin abgeblieben? Na, Berlin? Nö, Berlin gehört jedenfalls nicht zu den 50 gesündesten. Aber ich habe doch gesagt, die schneiden immer ganz gut ab bei sowas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich gucke da vielleicht nicht nochmal rein. Ich tue das in die Shownotes, da kann sich dann ja jeder seine eigene Stadt raussuchen.
Also ich meine, das wäre wirklich schön, wenn das klein, aber ich glaube, es geht, und wenn ich das richtig verstanden habe, so Luftverschmutzung und
genau, Luftverschmutzung, Grünfläche.
Genau. Und da tatsächlich.
Daraus leiten Sie dann die Zahl der vermeidbaren Toten ab.
Ja. Und wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, als ich irgendwie ein Buch über Luftverschmutzung gelesen habe, was ich sehr gut fand. Und da kannst du ja wirklich, da musst du eigentlich extrem kleinräumig sein, weil da kann es wirklich schon reichen, dass irgendwie ein Busch vor deinem Haus steht oder nicht steht, dass du da komplett unterschiedliche Feinstaubbelastung hast.
Also sagen Sie, an irgendeiner Stelle sagen Sie das auch, dass wenn du in nicht mehr als 700 Metern Entfernung mindestens einen halben Hektar Grünfläche hast, ist alles in Ordnung.
Ja, genau, dann geht's euch gut. Hier in dem Fall, so Baden bei Wien, ist ja nicht Wien, es ist Baden.
Ja.
Und wir sind hier mitten im Wienerwald, also wir haben hier viel Wald rundherum, also nicht mitten am Rande des Wienerwalds, aber da ist auf jeden Fall viel Wald rundherum.
Ja.
Und zwischen Wien und hier ist auch noch viel Wald. Also ich würde sagen,
du bist auf der sicheren Seite,
dass die Sache, also was immer auch Wien hat, in dem
was immer auch Wien hat, du wirst eher vom Wildschwein gerissen.
Das so im Wald, das ist nicht so, der Trump in dem Wald steht, so arg ist es auch nicht. Wir sind ein Kurort, ja, der ältesten. Ist ja gerade erst hier Weltkulturerbe geworden, hier die Spas of Europe, Baden in Berlin und Baden-Baden in Deutschland und Bad Ems, glaube ich, und hier Spa in Belgien und Bath in England. Also diese ganzen klassischen Badekurorte sind gemeinsam jetzt hier um die Bäderkultur zu ihren Weltkulturerbe geworden.
Eigentlich auch mal eine schöne Rundreise.
Ja.
Na, mal gucken, wann ich Zeit habe. Ich habe ja momentan noch nicht mal mehr Zeit für Wochenende. Ich weiß überhaupt nicht, was mit mir los ist. Bin ich beim Radio gefeuert worden? Ich frage mich mittlerweile, wie ich die ganze Arbeit, die ich zusätzlich, also der Radiojob war ja zusätzlich, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das alles geschafft habe.
Ja,
ich habe auch keine wissenschaftliche Arbeit darüber gefunden, wie man sowas schafft.
Ja, mir geht's auch so. Also wenn ich zurückdenke an meine Arbeit auf der Uni, habe ich so heute das Gefühl, ich habe da nix gemacht. Ich bin da rumgehockt und habe Kaffee getrunken. So im Vergleich zu heute. Weil ich auch denke, hier, ich habe irgendwie das, was ich jetzt mache, ist ein ganz anderes Level. Also es fühlt sich ganz anders an als damals.
Davon mal ganz abgesehen. Also ich finde das auch total angenehm, jetzt komplett selbstbestimmt arbeiten zu können. Oder fast komplett selbstbestimmt. Vorher musste ich ja 8-mal im Monat an einen bestimmten Arbeitsplatz pendeln, da ein bestimmtes Format bedienen und bestimmte Dinge machen, die ich vielleicht gar nicht machen wollte oder nicht so gerne machen wollte. Aber an diesen 8 Tagen im Monat konnte ich halt nichts anderes machen und habe die ganzen Podcasts, die ich so mache, von diesen 8 Tagen weggeschoben. Jetzt habe ich diese 8 Tage, habe auch nicht mehr Podcasts zu produzieren und habe trotzdem jeden Tag einen Arsch voll Arbeit und teilweise kein Wochenende. Das ist doch verrückt.
Ja, dann wird's Zeit, dass du Urlaub machst und dir das Weltkulturerbe anschaust. Und wenn du das hier in Baden erledigt hast, dann fährst du zum nächsten in Österreich. Wir haben nämlich mehr davon. Und zwar nach Hallstatt.
Goldene Moderationsbrücken. Was ist in Hallstatt? Ja.
In Hallstatt, da ist erstens mal ja normalerweise sehr, 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 sehr viele Touristen, jetzt gerade nicht so viele, aber in Hallstatt, ja, das ist einer der ältesten, ja, gibt die Hallstatt-Kultur, also es ist schon ewig besiedelt in der Eisenzeit und so weiter, und die hat wirklich so, die gab es nicht nur in Hallstatt, die hat ganz Europa besiedelt, die ist halt nach Hallstatt benannt, weil man dort die Sachen gefunden hat und die Menschen haben deswegen so gern in Hallstatt gewohnt, weil es dort Salzbergwerke gab.
Ah, ich dachte, also du kommst jetzt, da haben sie das älteste Bier der Welt gefunden, oder?
Fast, hier kommt vor. Also tatsächlich hat man dort schon immer Salz abgebaut, seit Jahrtausenden.
Aha.
Und deswegen haben die Archäologen da natürlich viel zu suchen. Also erstens mal haben da immer schon Leute gewohnt, das heißt, da kann man sehr viele Gräber ausbuddeln, aber du kannst halt auch die Bergwerke ausgraben, die halt, oder zum Teil ausgraben, weil ein bisschen gegraben haben die ja schon, und kannst in diesen prähistorischen Bergwerken rumbuddeln. Und da findest du tolle Sachen, zum Beispiel antike Bergmann-Scheiße. Also du kannst
wie heißt das nochmal? Kropolit? Nee, wie hieß
es? Nee, also Koprolit, es ist noch nicht. Also das ist noch, also ich weiß nicht, es wird nicht mehr irgendwie stinken und schleibig oder
aber versteinert
oder sonst was sein. Nee, also so ist es nicht. Aber du kannst, weil das natürlich irgendwie dann trotzdem in diesen Minen, da ist die Temperatur konstant, da hast einen hohen Salzgehalt, das heißt, da wird es noch nicht so verrotten, wie es anderswo der Fall ist. Deswegen kannst du tatsächlich noch so, tatsächlich irgendwie so Scheiße aus der Eisenzeit finden.
Ja klar, das Salz zieht die Feuchtigkeit daraus und konserviert's. Ja.
Ja, und das ist natürlich interessant, weil du daraus, was die gegessen haben. Und das ist natürlich immer interessant zu wissen, was die Menschen früher gegessen haben, weil da kannst du sehr viel ableiten, wie sie gelebt haben früher.
Bier, ja. Schnitzel, und Fritten.
Fast. Also sie haben die Kotproben, diese Stuhlproben heißt ja, glaube ich, wenn man schön reden will. Die Stuhlproben, was machen eigentlich die Archäologen, die dann irgendwie so Möbel ausgraben? Die haben auch Stuhlproben, aber egal. Also die Stuhlproben, die sie untersucht haben.
Boah, jetzt ist es angekommen. Oh, boah, das ist schlecht. Mann, klasse.
Also die, naja, ich frage mich das auch immer so, wenn immer über die Briefkastenfirmen geschimpft wird. Was machen die Firmen, die tatsächlich Briefkästen herstellen?
Super, oder? Das Erste, was ich machen würde, wäre mir briefkastenfirma.de zu sichern und dann Briefkästen zu verkaufen. Ja.
Ja. Ja, aber auf jeden Fall haben diese Forscherinnen und Forscher, hier von der Uni Wien sind die haben, oder vom Naturhistorischen Museum in Wien, die haben jetzt diese Stuhlproben untersucht und zwar tatsächlich auch genetisch, ja, die haben Mikroorganismen identifiziert, die in diesen Stuhlproben drin sind und was sie gefunden haben, waren unter anderem Pilze, Pilz-DNA und zwar jetzt nicht also Pilze, die sie gegessen haben, sondern mikroskopische Pilze und zwar von Penicillinum roqueforti und Saccharomyces cerevisiae. Du Moment kannst mal. Vielleicht erraten,
Roquefort und Bier, die haben Käse und Bier zu sich genommen.
Genau.
Ach cool.
Also das ist im Prinzip das, also Blauschimmel, Käse und Bier. Also das ist diese, die haben halt damals anscheinend schon hier die Milch fermentiert, sodass der Käse war, haben Bier gehabt und was man auch gefunden hat, war tatsächlich Getreide und Blutwurst. Ja, also man hat irgendwie auch gefunden, dass der wirklich auch schon, ist ja auch, wenn du in eine landwirtschaftliche Gesellschaft bist, dann machst du irgendwie, schmeißt du nichts weg, dann machst du aus dem Blut auch noch Wurst. Ja. Das heißt, also die haben so die Jause, die Bergleute mit haben, so Blauschimmelkäse, Blutwurst und Bier. Hat man damals so im Bergwerk gegessen.
Sehr geil. Jetzt komme ich mit dem Gegenteil von salzig und das ist süß. Die Wissenschaft hat nämlich festgestellt, wie Zucker und Süßstoff im Gehirn wirken. Und das ist wirklich unangenehm.
Oh, will ich das hören?
Ja, willst du hören. Weiß ich, ja, vielleicht. Mal gucken wir mal. Nee, für dich bedeutet es nichts, für mich allerdings. Jedenfalls haben sie 74 Männer und Frauen ins Labor eingeladen und zwar dreimal, haben denen jedes Mal 300 Milliliter Zuckerwasser gegeben oder Wasser oder eins mit Sucralose, also einem Süßstoff drin. Nach 2 Stunden haben sie den Leuten Blut abgenommen, haben geguckt, Glucose, Insulin und noch ein paar Stoffwechselhormone. Und am schönsten finde ich, zusätzlich präsentierten sie den Probanden Bilder von kalorienreichen Lebensmitteln wie Burgern und Donuts und zeichneten währenddessen mit Hilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie auf, wie stark Hirnregionen aktiviert wurden, die mit Appetit und Essensgelüsten assoziiert sind. Jetzt kommt der geilste Satz. Außerdem hielten sie fest, wie viel die Probanden am Ende der Sitzung bei einem All-You-Can-Eat-Buffet verzehrten. Das
ist schon cool. Ein
sehr geiler Versuchsaufbau. Hier, erstmal hochzuckern. 2 Stunden später ans Buffet. Ist schon ganz geil. Problem ist dabei, oder was heißt Problem? Das eine Problem ist, der Süßstoff signalisiert im Gehirn Appetit auf Kalorienhaltiges. Das heißt, wenn du Süßstoff zu dir nimmst, anstelle von Zucker, kann es dir passieren, dass du hinterher mehr essen willst, beziehungsweise mehr essen wirst. So. Das aber trifft nur zu auf. Erstens Frauen, boah, da bist du raus. Und zweitens stark Übergewichtige.
Oh, das war ich aber sehr lange Zeit.
Ja, ich bin das immer noch. Das heißt, so ein Zuckeraustauschstoff nutzt nicht unbedingt was, muss man sagen. Und das ist eigentlich, finde ich, das ist eine ziemlich unangenehme Situation, ja.
Ja, dann reden wir doch gleich über vernünftiges Süßes, nämlich Schokolade.
Schokolade?
Hatten wir die Forschung schon eine
Schokolademeldung, Mensch?
Ja, wir hatten vermutlich viele Schokolademeldungen.
Stimmt, gibt's ja immer wieder.
An der Schokolade wird geforscht, ja. Und zwar ist die Wissenschaft, wie die Überschrift uns erzählt, auf der Spur der perfekten Schokolade.
Oh, lange rühren.
Nachhaltige und gesündere Schokolade und bessere Schokolade.
Gesund.
Einfacher hergestellte Schokolade. Ja. Also, wie Schokolade jetzt hergestellt wird im Ganzen, das erklären wir jetzt nicht. Da haben übrigens auch Mikroorganismen die Finger im Spiel. Also die muss auch fermentieren, die Kakaobohnen, damit du sie essen kannst, die Schokolade. Aber darum geht es noch nicht, sondern es geht darum, dass du schon mal Kakaobutter hast, ja, die du brauchst für Schokolade. Das Problem ist, dass du jetzt nicht einfach hier so flüssige Schokolade hernimmst und die dann irgendwie erstarren lässt und dann ist es gute Schokolade. Also kann man gerne ausprobieren, nimm eine Tafel Schokolade.
Sag mal, hatte ich das nicht neulich, habe ich nicht genau das neulich schon mal erzählt, dass die rausgefunden haben, wie man das schnell und trotzdem gut abkühlen lassen kann?
Also meine Meldung hier ist vom 17. Oktober 2021. Das ist noch nicht so lange her.
Meine war vom 2. September.
Ich erzähle einfach weiter,
da ist noch mehr. Genau. V-förmige Kristalle und so, Phosphat.
Es gibt Beta-V-Kristalle, die sie bilden müssen. Mhm. Nicht V-förmige, die heißen Beta-V-Kristalle. Okay. Ich weiß nicht, ob sie V-förmig sind, aber auf jeden Fall muss halt die Schokolade auf die richtige Art und Weise zuerst erhitzt werden, schmelzen, das muss alles mit den richtigen Temperaturen passieren und so weiter. Mhm. Nur dann kriegst du die richtigen Kristalle, dass die Schokolade halt so ist, wie sie ist. Und jetzt haben kanadische Forscherinnen und Forscher herausgefunden, dass du, wenn du der Kakaobutter ein Tausendstel Phospholipide beimischt,
ja,
dann geht das mit dem Abkühlen einfacher.
Habe ich letztes Mal schon erzählt. Eigentlich bin doch ich immer der Typ, der vergisst, was er erzählt hat.
Hast du auch das mit den Mikroluftblasen?
Das weiß ich nicht. Ich kann mich aber daran erinnern, wie es zum ersten Mal Luftschokolade gab. Also praktisch aufgeschäumte Schokolade in Schokoladentafelform. Hui, waren das Zeiten.
Ja, das ist andere. Das ist Schokoladenforschung an der ETH Zürich.
Okay.
Auch darauf probiert. Also die erste Forschung wäre gewesen, wie man die Schokolade halt einfacher herstellen kann. Mhm. Die Schokoladenforschung an der ETH Zürich, wo sonst,
genau,
forscht man an Schokolade, also in der Schweiz, deren Ziel ist es, Genuss ohne Reue, also weniger Fett und Zucker bei gleichem Geschmack. Das wollen die machen. Das wäre cool, wenn das so die Schoki gleich schmeckt, aber weniger Fett und Zucker hat.
Ja.
Und das probieren sie mit Mikroluftblasen.
Ah, das heißt, also, die verringern das Volumen, die verringern die Masse bei gleichzeitigem und behalten das Volumen.
Ja, das ist die prinzipielle Idee, aber es ist jetzt nicht einfach so, dass man sowieso Luftschokolade macht, weil die ja auch immer ein bisschen, ja, armselig ist.
Ein bisschen.
Ja. Wird die noch verkauft heutzutage?
Ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich schrecklich.
Also ein 90er-Ding, oder?
Ich glaube, es ist sogar so ein 80er-Ding. Also zumindest erinnere ich mich aus meiner Kindheit daran. Das gab es dann auch bei Aldi damals immer.
Ja, also Aero, diese Luftblasen.
Genau, Aero, ja, wie man es ja nicht ausspricht. Aerodynamik. Also Aero-Luftschokolade hieß die immer.
Ja, tu die weg. Ach, ne. Aber jedenfalls, in dem Fall sind wirkliche Mikroluftblasen weniger als ein Zehntel Millimeter. Also das ist jetzt was anderes als bei der klassischen Luftschokolade. Hier Forscher, der hier das beschreibt, sagt, das fühlt sich im Mund an wie Mousse au Chocolat,
oh Gott,
und reduziert die Kaloriendichte enorm. Und er sagt auch, man isst dann nicht die doppelte Menge, weil die cremige Konsistenz dazu führt, dass du, und das heißt wirklich jetzt nicht einfach nur Vermutung, sondern auch erforscht, dass du dann auch mit der kleineren Portion zufrieden bist.
Ja, ich weiß ja nicht, haben die in der Schweiz nicht gerade ein Referendum zur Cannabis-Legalisierung laufen?
So, ja, okay, da können die jetzt mal nichts dafür. Okay.
Das Kiffergenesungswerk hat da eine neue Schokolade entwickelt.
ein anderer Ansatz, den sie auch probieren, um diese Schokolade quasi, ja, bei gleichem Geschmack besser schmecken zu lassen, beziehungsweise dass du weniger isst davon, das sind süße Inseln. Ja, da wird mit einer Mikrodüse eine süße Insel auf die Schokolade gespritzt, also konzentrierter Zucker, damit du gleich beim ersten Bissen, ja, so einen süße Boost kriegst, und dann wird in den 5 bis 10 Sekunden danach werden dann zuckerhaltige Nahrungsmittel als weniger süß empfunden. Mhm. Das heißt, wenn du auf was extreme Süße hast, dann kannst du 10 Sekunden lang was essen, was nicht süß ist, und es kommt dann trotzdem süß vor, ist die Forschung. Und jetzt suchen sie gerade nach einer idealen Formel für Größe und Verteilung dieser Süßeinseln, dass sie halt dann die Schokolade insgesamt weniger süß machen können, weniger Zucker reintun können, es aber trotzdem so schmeckt, als wäre so viel Zucker drin wie vorher.
Cool.
Ja.
Das ist ja wirklich, da kann man ja doppelt so viel Schokolade essen. Nein, das war nicht gemeint.
Ja, das hat der auch gesagt. Aber es ist interessant, also an was Forschung so arbeitet. Also.
Ja, das ja sowieso. Ich habe ein witziges Interview gefunden mit einem Neurophysiologen. Im Standard habe ich das gelesen. Die Überschrift des Interviews lautet: Wir verstehen nicht, warum wir schlafen. Ich würde der Wissenschaft da gerne ein bisschen helfen, und damit ist dann auch mein Beitrag zu diesem Thema schon wieder erschöpft, weil es geil ist.
Ja, und weil man müde wird. Okay, schlafen.
Genau, warum schlafen wir? Weil man müde ist. Nein, er sagt, sie wissen es nicht. Also sie verstehen, also die Wissenschaft hat noch nicht verstanden, was Schlaf denn eigentlich soll, weil er eigentlich nur Nachteile hat. Also man, ne, also ein Drittel des Tages bist du wehrlos und nicht Herr deiner Sinne. Ist halt gut für Kognition so ein bisschen, aber so richtig, warum wir das machen, haben sie noch nicht so ganz verstanden.
eine der schlechtesten Folgen von Doctor Who hat, genau das zum Thema.
Don't blink, genau.
nein, nicht das. Also das geht's, da geht's darum, ja, da ist auf jeden Fall so komischen Generationenschiff oder Raumstation, wo alle irgendwie so im künstlichen Schlaf liegen. Ja. Aber irgendwas, also normalerweise, wenn du auf, nee, das ist andersrum. Oh, du wachst dir auf und dann reibst du dir den Schlaf aus den Augen. Ja. Diese komische Krümel, die sich dann mal ansammeln, musst du dir jeden Tag morgens rausreiben. Und in dem Fall ist es aber, ist die Handlung, dass, ja, das gut ist, dass wir das machen, weil wenn wir das nicht machen, dann, das sind eigentlich irgendwelche fiesen Aliens oder sowas und die wachsen dann zu irgendwelchen Schlafmonstern heran, die aus diesem Krümel bestehen. Und weil auf dieser Station schon alle seit Jahrhunderten schlafen, hat sich niemand diese Krümel aus den Augen gewischt. Und deswegen laufen da diese ganzen grauenhaften Monster aus dem Dingsbums rum. Ja, die ist, hat allgemein nicht gute Kritiken
ich bekommen. Ich habe nicht Folge. Das Gefühl, dass ich die jemals gesehen habe. Also Don't Blink war ja auch eine der besten Folgen.
Ja, das war ja der beste.
Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich die gesehen habe und ich bilde mir ein, alles gesehen zu haben. Ach Gott.
Ja, vielleicht hast du ja,
aus welcher, man
kann sie leicht verdrängen.
Weißt du noch, aus welcher Staffel das war?
Oh, das war eine mit dem 12. Doktor. Also ich weiß nicht, die Staffel genau weiß ich nicht mehr. Aber
der 12. war der vorletzte, ne? Dieser hyperaktive, also bevor der Doktor zur Frau wurde, ne? Die Frau ist
War der hyperaktiv? Ich glaube, der Matt Smith war doch
der hyperaktive.
Genau. Ich fand der danach, da war noch einer dazwischen.
Ach so, dann ach ja, hier der Ältere,
Peter genau. Capaldi.
Peter Capaldi, genau, das war's, ja. Genau. Okay.
Ja, egal, aber man muss ihn nicht gesehen haben, ja. Ja. Ja, was sagt, also die Wissenschaft weiß immer noch nicht, was mit
Schlafen ist. Nee, aber ich sag ja, also ich weiß, warum wir schlafen, weil es halt geil ist.
Ja, dann habe ich jetzt absolut überhaupt keine Überleitung, sondern komme einfach direkt zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mhm. Da liegt auch Sand rum, den muss sich aber keiner aus den Augen reiben. Ja, nee.
Und damit kann man nicht bauen, habe ich mal gelernt. Also wir haben ja, dieses Sandmangelproblem irgendwie und ich habe dann auch gedacht, so diese Wüste. Aber stellt sich raus, der Sand in der Wüste ist durch Erosion rundgeschliffen und mit rundem Sand kann man keinen richtigen Zement, also keinen Beton machen. Der muss eckig sein.
Genau, weil da der Wind weht in der Wüste, also du klauen sie auch Strände und solche absurde Sachen.
Das ist für mich irre.
Ja, aber auf jeden Fall, die Vereinigten Arabischen Emirate wollen nicht in den Sandhandel einsteigen, sondern die haben ja ein überraschend ambitioniertes Raumfahrtprogramm.
Okay.
Obwohl da jetzt eigentlich nicht mehr Leute leben als in Österreich. Also die Österreich hat irgendwie so ein bisschen 9 Millionen Einwohner, die Vereinigten Arabischen Emirate 10 Millionen Einwohner.
Arabstronauten.
Ja. Es sind kein großes Land, aber ja, wir haben das gemacht, oder hast du das mit Ruth beredet, oder habe ich das mit Ruth geredet, über die Mars-Sonde Al-Amal, die gestartet ist letztes Jahr?
Es kann sein, dass ich das mit Ruth besprochen kann, aber man vergisst ja, was man geredet hat.
Irgendwo in unserem erweiterten Podcast-Universum wurde darüber gesprochen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate eine Sonde zum Mars geschickt haben, Al-Amal, Hoffnung, und die tatsächlich auch dann dort angekommen ist und auch Bilder geschickt hat. Also die hat jetzt keine dramatische Wissenschaft dort gemacht, aber es ist wahnsinnig schwer, was zum Mars zu schicken. Das haben noch nicht viele geschafft. Ja. Und das ist schon eine Leistung, ja. Vor allem, wenn du vorher noch nicht so viel Raumfahrt gemacht hast, was die Vereinigten Arabischen Emirate nicht gemacht haben. Ja, und die haben jetzt noch mehr Pläne. Sie haben schon einen Astronauten zur ISS geschickt, also nicht mit eigenen Raketen, aber der ist zumindest hingeflogen. Und es ist tatsächlich auch eine Frau dort, die gerade zur Astronautin ausgebildet wird. Mhm. Also da passiert einiges. Und momentan sind sie gerade dabei, eine arabische Mondsonde zu planen. Die soll da 24, also in 2 Jahren landen. Und jetzt haben sie neue Ziele, Missionen bekannt gegeben. Sie wollen zur Venus fliegen.
Zur Venus, wow.
Ja, unter anderem. Und das finde ich, also die sie wollen zur Venus und zu den Asteroiden fliegen. Also landen wollen sie nicht. Also auf der Venus landen ist auf dem Mars landen ist schon schwer genug. Auf der Venus landen ist noch viel schwerer. Aber sie wollen halt mal hinfliegen. Das haben wir auch noch nicht so oft gemacht. Mhm. Und sie wollen im 2028 starten, dann 5 Jahre lang bis zur Venus fliegen. Dann fliegen sie ein bisschen bei der Venus rum und dann machen sie sich auf den Weg Richtung Asteroidengürtel und werden dann tatsächlich dort Asteroiden besuchen. Und ich glaube, dort auch auf einem landen ist der Plan.
Wow. Das ist ganz geil, ne? Irgendwie ist das ganz cool, wenn Länder, die viel Geld haben, auch ein bisschen Prestige abhaben wollen und das dann über Raumfahrt machen. Finde ich eigentlich eine ganz klasse Sache.
Ja, muss man gucken. Also muss man mal gucken, was diese Länder sonst so machen. Die sind zwar reich, aber deswegen geht's allen Leuten dort schon gut genug. Also normalerweise guckt man immer zuerst mal, Oder ist die Raumfahrt was dazu führt, dass es dann allen dort gut geht? Kann ja auch sein, dass man dann die Industrie angekurbelt wird.
Ach so, ja, das kann, also, ja, sicher, kann auch sein, ja. Ja, ja.
Also ich glaube, dass zumindest irgendwie, ich habe jetzt echt keine Ahnung, wie die Vereinigten Arabischen Emirate so drauf sind, also gesellschaftlich, wirtschaftlich. Aber es ist so ein bisschen so wie Jeff Bezos, ja. Es ist zwar cool, dass er im Weltraum Sachen macht, aber wenn du dir anguckst, wie die Arbeitsbedingungen in den Firmen sind, mit denen er das Geld verdient,
dann wird sie ihn am liebsten zum Mond schießen, ja.
Ja, würde ich sagen, hier, dann start eine Rakete weniger und bezahl deine Leute mal ordentlich, ja. Also, es ist halt, ja, prinzipiell stimmt es, was du sagst, aber immer, ja, unter Vorbehalt. Ja, aber ich bin gespannt, also mal gucken, was die Vereinigten Arabischen Emirate da noch treiben.
Wie ist denn da so der Zeithorizont? Also, stehen da Daten dabei, bis wann die das
machen wollen? Genau, hier 2028 soll das losgehen. 2024 zum Mond, 2028 zur Venus. Dann brauchen sie 5 Jahre, bis sie da sind. Dann noch ein paar Jahre, bis sie halt bei den Asteroiden
ankommen. Cool, dann kriegen wir das ja sogar noch mit. Ja. Herrlich. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass dein Schweiß etwas über deinen Körper verrät. Auch ganz unangenehm.
Wie heiß ist.
Nee, also Wiener WissenschaftlerInnen haben eine Methode entwickelt, wie sie Blut- und Urinproben glauben, ersetzen zu können. Und zwar gibt's ein spezielles Filterpapier. Also der Versuch war, Leute trinken Kaffee oder nehmen eine Koffeintablette, also nehmen Koffein zu sich, waschen sich danach die Hände und erhalten danach ein spezielles Spezialfilterpapier für eine Minute zwischen die Finger und den Schweiß, der da rausgekommen ist oder den das Filterpapier dann aufgenommen hat, den haben sie in ein Massenspektrometer geschmissen und haben es geschafft halt die Stoffwechselprodukte vom Koffein nachzuweisen und glauben, dass sie in Zukunft auch in der Lage sein werden, dann noch wesentlich andere Sachen nachzuweisen, sodass du eben keine Blut- oder Urinproben mehr abgeben musst. Das ist eigentlich ganz geil, aber andererseits, ich habe echt gedacht so, ja. Das heißt, ich im Endstadium muss ich dann nur irgendwas anfassen, wo ein Sensor drin ist, von dem ich nichts weiß. Und der Betreiber dieses Sensors weiß dann mehr über mich als ich selbst. Und ich weiß nicht, ob ich sowas cool finde, ehrlich gesagt.
Ja.
Also das ist immer so ein bisschen problematisch. Ne? Also eigentlich willst du ja irgendwie, dass deine Smartwatch nicht nur deinen Blutsauerstoff und deinen Puls misst, sondern du willst ja eigentlich, dass das Ding auch deinen Blutdruck misst und deinen Blutzuckergehalt und weiß der Geier was, also alle möglichen Vitaldaten. Aber andererseits tue ich mich ein bisschen schwer damit, das restlos cool zu finden.
Ja, es ist natürlich, ich meine, es ist ja auch hier die ganze Datensammelei und so weiter, das ist ja alles mal kann gut oder schlecht sein. Also je mehr Daten, wenn wir Amazon wieder nehmen, ja, je mehr Daten Amazon wirklich sammelt, desto eher ist die Chance, dass ich die Bücher empfohlen bekomme, von denen ich nicht weiß, dass es die gibt, die ich gerne lesen würde. Ja. Das ist ja gut, wenn Amazon mir Bücher empfehlen kann, wo ich mir denke, cool, dass das gibt, das will ich haben, wusste ich vorher nicht.
Aber gleichzeitig kannst du die Daten auch hernehmen und damit eine Mutmaßung über deine Zukunft anstellen, die überhaupt nicht dir entspricht.
Und das ist halt generell so, auch bei diesen ganzen Körperdaten, die wir da sammeln. Also je nachdem, auf welchen Servern die rumliegen, kann man da alles Mögliche rausbasteln. Ja, da kann dann, wenn das die Versicherung in die Hände kriegt, dann kann die da irgendwelche Modellierungen laufen lassen und sagen, hier, du bist so ungesund, ich zahl gleich mal mehr.
Ja,
du scheinst ungesund zu sein, oder es besteht die Chance, dass du irgendwann mal ungesund
bist. Hast du ja auch jetzt schon, es gibt ja jetzt schon Versicherungen, wenn du denen die Telemetriedaten deines Autos zur Verfügung stellst, kriegst du ein bisschen Rabatt. Ja. Aber wahrscheinlich auch nur so lange, bis sie feststellen, dass du riskant fährst. Und dann,
Eine kurze private Anfrage. Empfehlt mir bitte Uhren, die Herzfrequenz gut messen können. Ich bin auf der Suche nach einem Modell, das halbwegs verlässlich
kann. Dass das dann auch eine ordentliche Armbanduhr ist, oder wie meinst du? Also
ja, also es gibt so Uhren, die haben so im Prinzip das sowas Ähnliches, was ein EKG macht, ja.
Ja, das habe ich. Also das habe ich. Also Apple Watch kann das, aber die ist halt sau teuer.
Ja, also idealerweise was keine Apple Watch ist. Also wenn ihr da Erfahrungen habt, also die Apple Watch wusste ich, dass sie das kann, aber wenn es ein anderes Modell gibt, das keine Apple Watch ist.
Es gibt eine Uhr von der Firma Withings. Die musst du dir mal anschauen. Oder die haben mehrere Uhren und die können auch Herzfrequenz, Schritte, da ist ein Wecker eingebaut, die ist sogar, hat die ein kleines Display, das dir Nachrichten anzeigt. Und es gibt sogar ein Modell, das ist aber auch ziemlich teuer, das kann sogar noch die Sauerstoffsättigung messen. Und die günstigere von denen kostet, glaube ich, 130 oder 180 Euro oder so und ist eine klassische runde Armbanduhr mit Zeigern. Das heißt, die sieht aus wie eine ganz normale, wirklich schicke Armbanduhr, hat aber diese Funktion zusätzlich eingebaut. Also die hätte ich sehr gerne, aber ich habe halt eine von Apple und was soll ich mit noch so einer Uhr?
Okay, dann gucke ich die mal an.
Schau die mal, also sie ist wirklich sehr schön. Also Katrin hat die und ist extrem zufrieden damit.
Okay, das ist gut zu wissen. Ja, war nur eine private Anmerkung.
Macht nichts, lassen wir drin. Ja. Dann gibt's dann wahrscheinlich gibt's dann genau über diesen Part gibt's einen heiligen Krieg in den Kommentaren. Ja, aber die Apple Watch ist bequemer, Garmin, aber.
Ja, ist okay. Dann, ich will ja Informationen haben über seine Uhr.
Ja.
Ja, dann habe ich, warst du schon fertig?
Ja, ja, ja.
Ja, okay. Ich habe noch etwas aus der Antarktis. Ja, in der Antarktis hatten, das ist ja auch so bescheuert hier, ForscherInnen vom Desert Research Institute haben Eisbohrkerne in der Antarktis gesammelt. Ja. Also von Wüstenforschungsinstituten in den USA haben in der Antarktis, aber gut, die Antarktis
naja, ist eine Eiswüstenforschung, also das ist ja...
ja. Ja, egal. Jedenfalls haben die halt, was man so macht, wenn man in der Antarktis rumhängt, man macht ein paar, sammelt sich ein paar Eisbohrkerne ein, weil die interessant sind. Ja, du kannst dann irgendwie rausfinden, was in der Vergangenheit los war, wenn du da irgendwie Luft und Eis und alles untersuchst. Und die haben tatsächlich festgestellt, dass um das Jahr 1300 du in diesen Eisbohrkernen plötzlich jede Menge Ruß gefunden hast. Also da muss sehr viel Ruß in der Atmosphäre gewesen sein. Und die haben sich gewundert, wo das herkommt. Ja, und Sie wissen es jetzt. Okay. Hast du eine Idee oder die Nachricht gelesen?
Um 1300?
Ja.
Was war denn da? War da was? Weiß ich nicht. Haben wir da irgendwie einfach mal massiv Brandrodung gemacht oder sowas, weil der Schiffbau begonnen hat oder so?
Ja, tatsächlich. Aber es ist eine sehr spezifische Brandrodung. Ja, das haben jetzt wieder Wiener und norwegische ForscherInnen rausgefunden. Also Wiener und aus Wien und Norwegen wurden Daten aus den USA untersucht, die in der Antarktis gesammelt wurden.
Von WüstenforscherInnen, ja.
Ja, und die haben rausgefunden. Also einmal war es das Department für Meteorologie und Geophysik der Uni Wien und das norwegische Institut für Luftforschung, ja. Weil die haben natürlich geguckt, okay, erstens mal, wo muss denn in der Antarktis wird keiner abgehangen sein und irgendwie Feuer angezündet haben?
Nee, wahrscheinlich nicht.
Irgendwo anders auf der Welt gewesen sein. Wo kann denn, also wie sind denn die Luftströmungen, die Ruß dorthin bringen könnten, wo man diesen Eisbohrkern gefunden hat? Weil tatsächlich du diese Ablagerungen auf der antarktischen Halbinsel gefunden hast, ja, also dieses Dingens, was da so vorsteht, aber nicht gefunden hast in anderen Gegenden, wo man Bohrungen gemacht hat. Ja, in der Ostantarktis hast du sowas nicht gefunden. Ja, und die haben gesagt, also ihr Modell zeigt, dass diese spezifischen Ablagerungen, ja, die da sind, aber in der Ostantarktis nicht, dass die nur von Ruß stammen können, der aus Patagonien, Tasmanien oder Neuseeland kommt.
Aber wer hat denn da Brand gerodet? Wissen wir das?
Ja, denn tatsächlich weiß man, dass um diesen Zeitraum rundherum die Maori Neuseeland besiedelt haben. Ja, das weiß man, dass das damals passiert sein muss. Man hat es aber nicht so ganz genau gewusst und jetzt kann man ja das ziemlich genau datieren, weil natürlich die dann, wenn die halt dort wohnen, dann haben die natürlich mal angefangen, die Bäume umzuhauen, die da in Neuseeland gewachsen sind. Da war vorher keiner, da waren viele Bäume, die da gewachsen sind und jetzt kamen Menschen und wir haben halt das gemacht, was wir immer so machen, erstmal aufgeräumt.
Ja, aber die müssen doch dann wahnsinnig viel verbrannt haben, also wahnsinnig viel am Stück und in einem relativ kurzen Zeitraum, damit sich das derart ablagert, oder?
Ja, also
andererseits gibt's in der Zeitspanne vielleicht gar nicht so viel Ruß, so dass er dann erst sichtbar wird oder auch in kleinen.
Ja, also tatsächlich sagen sie auch, also das sagt jetzt hier einer der beteiligten Forscher, also die Idee, dass Menschen bereits vor 700 Jahren eine deutliche Änderung in den atmosphärischen Rußkonzentrationen durch abbrennende Wälder verursacht haben, ist überraschend. Ja, also das hat man jetzt in dem Maßstab nicht gedacht, aber es ist offensichtlich so. Das zeigt erstens ja, dass wir auch schon bisschen früher, als wir dachten, in der Lage waren, hier Atmosphäre und Klima zu beeinflussen und dass man halt jetzt auch schön datieren kann, wann denn die Maori da angekommen sind in Neuseeland. Denn das ist ziemlich genau so 1297 plus minus 30 Jahre.
Aha.
Ist ja ein Ding. Und was da wirklich so vor der Besiedelung der Maori, schreiben sie hier, ist Neuseeland fast durchgehend zu 80% von Urwald bedeckt gewesen. Mhm. Heute bist du bei 25%.
Okay.
Und die haben halt Brandrodung gemacht, weil die haben da gewohnt, die wollten Zeug anbauen, die haben landwirtschaftliche Fläche
gebaut. Das heißt aber auch, dass das Anthropozän eigentlich sogar ein Startdatum kriegt an der Stelle vielleicht. Ja.
Ich weiß jetzt nicht,
wie
es anderswo war, aber... aber ja, tatsächlich, also die haben halt dann, weil halt tatsächlich Neuseeland so voll mit Wald war und die halt dann trotzdem dort leben wollten, mussten sie halt anscheinend viel abbrennen, um die Fläche für ihre Landwirtschaft zu halten zu kriegen.
Da wüsste ich auch mal gerne, wie da die Schritte waren, wie sie drauf gekommen sind. Also es ist ja einfach gesagt, hier ist ja Ruß, naja, dann ist halt Ruß, pack weg den Eiskern.
Ja, naja. Rufst du das an und interviewst die.
Ich habe noch ein paar interessante Sachen aus der Neuroforschung. Montessori-Schulen, kennst du das?
Ich weiß, dass es die gibt. Ich bin mir nicht mehr sicher, das sind so die Waldorf sind die abgetreten, aber Montessori genau. Ist noch tendenziell vernünftig.
Montessori oder? Ist so, lass die Kinder das lernen, was sie gerade lernen wollen, weil nicht jeder gleichzeitig gut Englisch lernen kann oder nicht jeder gleichzeitig gut Mathematik lernen kann. Montessori macht aber auch, wie nennt sich das? Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, wie heißt denn das nochmal? Multisensorisches Lernen. Das heißt, du fasst die Dinge an, mit denen du zu tun hast, und da geht's nicht nur um Gegenstände, also das hier ist ein Hammer, sondern da geht's auch um Buchstaben und Zahlen. Also Montessori-Kinder werden explizit aufgefordert, zum Beispiel um einen Buchstaben zu einem Buchstaben mit dem Finger nachzumalen, während sie ihn lesen beispielsweise. Das haben sie sich angeguckt, dieses haptische Lernprinzip, und haben festgestellt, dass das nicht nur beim Lesen, Schreiben, Lernen hilft, sondern auch, dass es bei abstrakteren Inhalten funktioniert. In der Mathematik funktioniert das, in der Astronomie hat es funktioniert. Mhm. Und das Tollste daran ist eigentlich, dass es auch bei Erwachsenen funktionieren kann. Also sie haben dieses Fingertracing, nennen sie das, und haben Erwachsenen wissenschaftliche Inhalte präsentiert, und zwar eine Astronomie-Lerneinheit zum Lebenszyklus von Sternen. Und da sollten die Probanden und Probandinnen Text und Diagramme sich angucken zu den Entwicklungsphasen des Sterns. Die Hälfte sollte beim Lernen die Finger einsetzen, indem sie beim Lesen einfach drauf tippen, also auf die passenden Teile des Diagramms zeigen oder so von Kernbegriffen aus so über das Bild fahren hin, hier ist das Auge der Fliege, dann fahre ich da mal mit dem Finger lang. Und die Finger eingesetzt haben, haben hinterher den Stoff besser begriffen, also schneller begriffen und besser gelernt.
Das heißt, ich muss jetzt, wenn ich Vorträge halte oder Workshops, muss ich immer die Leute mich anfassen lassen dabei.
Naja, du kannst es halt dann insoweit umdrehen, dass du sagst, wenn du einen Vortrag hältst und den möglichst frei halten willst, nimmst du vorher, ich weiß nicht, wie du so Vorträge vorbereitest, also wenn du eine Mindmap machst zum Beispiel zur Vorbereitung und diese Mindmap dann mit so einem sensorischen Ding also mit deinem Finger sozusagen abfährst, während du dir den Vortrag schon mal selber hältst, könnte ich mir vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du den Vortrag hinterher frei halten kannst, größer ist, als wenn du dir das Ding nur durchliest.
Nee, also ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch keine Mindmap gemacht. Aber mir ging es auch nicht darum, dass ich mir das merke, sondern ob ich das
damit die Leute nicht dumm nach Hause gehen,
meinst du? Dass die Leute, dass ich das merken können.
Genau, wenn ich dann irgendwie sage, fass mal hier an.
Ja. Oh Gott. Ist vielleicht noch nicht Pandemie korrekt, aber.
Schauen Sie doch mal ins Handschuhfach. Ja.
Ja, also aber interessant. Also ich kannte das mit dem Fingertracing, kannte ich
noch. Also ich zum Beispiel lerne mit Mindmaps und lerne damit schon sehr gut, aber ich finde das halt total interessant. Es gibt jetzt gerade nichts, was ich akut lernen wollen würde oder müsste. Aber ich versuche mir das auf jeden Fall mal zu merken, dass ich da dann in Zukunft nochmal das so versuche.
Ja, ich könnte probieren, mir all die Akronyme zu merken, die wissenschaftlich ausdrücken, denn eins fehlt uns noch. Es fehlt uns noch COSI für heute. COSI ist neu. COSI kommt in 2 Jahren, in 3 Jahren.
Ja.
Und COSI steht tatsächlich für, hieß ich so, Klopapier? COSI?
COSI. Nee, es gibt COSI Wash, das sind so Autowaschanlagen. Aber,
nee, in dem Fall ist es der Compton Spectrometer and Imager. Aha. Das ist jetzt gar nicht so blöd, also das macht tatsächlich Sinn, die Bezeichnung. Denn es ist ein Röntgenteleskop, das die NASA jetzt gerade plant. Ja, es ist eigentlich schon da, dieses Röntgenteleskop. Das beobachtet Gammastrahlen und das ist schon aktiv. Man hat im Jahr 2016 nämlich mit einem Heliumballon von Neuseeland aus starten lassen. Man hat zuerst extra einen Wald umgehackt, damit man genug Platz hat.
Genau. Nee,
hat man nicht.
Den man aber in 700 Jahren in der Antarktis in einem Eisberg anfindet.
Nee, aber in Neuseeland haben sie es gestartet. Ja. Und dann ist dieser Ballon, wo das Teleskop unten dran hing, 30 Kilometer hochgekommen und dann so ein bisschen über einen Monat lang um den Südpol rumgeflogen, weil du hast da am Südpol so schöne zirkuläre Luftströme. Mhm. Und da kannst du hier wieder so schön im Kreis fliegen. Und dann ist der wieder gelandet. Und du machst es deswegen, weil halt die Gammastrahlung, also die Röntgenstrahlung, die halt so existiert im Weltall, auch sehr schlecht durch die Atmosphäre durchkommt. Was eh gut ist, weil wenn da ständig das Universum uns anröntgt, dann ist das nicht unbedingt gesund für uns. Aber wenn du es beobachten willst, dann ja, musst du halt irgendwie ins Weltall oder zumindest ein paar Kilometer hoch, 30 Kilometer hoch, wo das Ding war. Und da hat man schon mal alles testen können, bevor es ins Weltall fliegt. Und jetzt wird es dann demnächst, also 2025, ist jetzt gerade ausgewählt worden von der NASA, dass es tatsächlich ins All fliegen wird. Und das COSI-Ding soll dann Gammastrahlen von radioaktiven Atomen untersuchen.
Gammastrahlen von radioaktiven Atomen?
Ja, weil Gammastrahlung ist ja...
Ja, ja, aber von Atomen, also das skaliert jetzt aber nicht so klein, dass wir da hinten bei Beta-Geuze, da ist ein radioaktives Atom, so ist das nicht.
Nee,
ne? Also ist jetzt kein Detektor, sondern...
Also das ist schon so gedacht, dass aber du weißt ja, dass im Weltall sehr viel Radioaktivität existiert. Ja, zum Beispiel, wenn du eine Supernova hast, ja, dann explodiert da der Stern und dann finden da in dieser Supernova-Phase, wo da wirklich die Sternatmosphärenschichten mit enormen Geschwindigkeiten aufeinander prallen und irgendwie hier auseinanderfliegen und die Schockwellen, die einen laufen in die eine Richtung, die anderen in die andere Richtung und dann krachen die aufeinander. Also da kollidieren sehr viele Atome miteinander und das sind also die Phasen, wo dann die wirklich schweren chemischen Elemente entstehen können. Ja, also alles, was schwerer als Eisen ist, kann ja nicht durch die normale Kernfusion im Inneren des Sterns entstehen, sondern da brauchst du eben wirklich diese explosiven Szenarien bei Supernova-Explosionen oder bei der Kollision von Neutronensternen oder so, so Zeugs. Nur da kriegst du genug Wumms zusammen, dass du die ganz schweren Elemente entstehen lassen kannst. Ja, und da entstehen natürlich auch viele radioaktive Atome. Also ein Weg, wie du diese schweren Elemente kriegst, ist, dass du da die normalen Atomkerne rumliegen hast, die halt so rumliegen in einem normalen Stern. Und dann werden bei der Supernova wahnsinnig viele Protonen und Neutronen frei, die sausen, oder Neutronen vor allem, die sausen dann durch die Gegend und dann knallen die auf diese Kerne drauf. Da lagern sich immer mehr davon an, bis der Kern dann irgendwann so schwer wird, dass er nicht mehr zusammenhält und auseinanderbricht, weil genau das ist ja Radioaktivität, dass ein Atomkern instabil ist oder wird. Ja, und dann fällt er auseinander und fällt dann unter Umständen auch in Elemente auseinander, die es vorher noch nicht gab. Also so ganz grob gesagt entstehen da neue chemische Elemente. Und ja, bei diesen ganzen Zerfallsprozessen wird Strahlung frei, Gammastrahlung. Und wenn man die beobachtet, kann man rausfinden, wo diese chemischen Elemente entstehen im Universum. Und das ist etwas, was man sich gerne anschauen möchte. Und drum hat man jetzt dieses Teleskop, das überraschend billig ist. Also das sind so 150 Millionen Dollar.
Mhm. Inklusive Flug?
Exklusive Flug, aber das ist jetzt auch nicht so. Aber es ist so für Weltraumteleskop ist das jetzt vergleichsweise günstig. Ja, und das wird dann wirklich starten. Dann haben wir COSI im All und das guckt dann für uns auf die Radioaktivität.
Kommen wir vom Großen ins Kleine, nämlich zur Nase. Hinter der Nase sitzt ein Organ, das nennt sich Riechkolben. Das ist das erste Nervenbündel sozusagen, das Geruchswahrnehmung verarbeitet. Und diesen Riechkolben, den haben sich schwedische WissenschaftlerInnen angeguckt und haben geguckt, wie reagiert eigentlich der Riechkolben auf eklige oder auf angenehme Gerüche. Und was sie rausgefunden haben, ist ganz interessant. Bei einem ekligen Geruch feuern die Neuronen des Riechkolbens mindestens viermal schneller als bei angenehmen Gerüchen. Und zwar unangenehme Gerüche im Sinne von Verwesungsgeruch. Ja? Mhm. Also so, hier ist ein unangenehmer, jetzt nicht irgendwie angebranntes Dingsbums. Bei unangenehmen Gerüchen haben die Neuronen nach 50 bis 200 Millisekunden gefeuert und bei angenehmen Düften erst nach ungefähr 800 Millisekunden gefeuert. Das heißt, der Riechkolben verarbeitet ekelhafte Gerüche oder unangenehme Gerüche bevorzugt. Und sie nennen das da ein Frühwarnsystem. Das heißt, bevor dein Gehirn sich überhaupt darüber im Klaren ist, dass etwas unangenehm riecht, hat dein Riechkolben schon längst gesagt, hier riecht was unangenehm, Vorsicht. Und was der auch macht, ist, der schickt sofort ein Signal in den motorischen Kortex, was dazu führt, dass du ja im Grunde eine Fluchtreaktion auslöst. Das heißt, ne, der unangenehme Geruch, bevor dein Gehirn überhaupt irgendwas macht, hat dein Riechkolben schon dafür gesorgt, dass du dich zurücklehnst in diesem Versuchsaufbau. Und das hängt unmittelbar, also das ist ein Reflex, der unmittelbar am Riechkolben hängt und nicht erst übers Gehirn geleitet wird. So, das riecht unangenehm, ich lehne mich mal zurück. Nee, der Rücklehnreflex kommt automatisch mit.
Okay, das ist zwei Anmerkungen. Erstens, ich bin enttäuscht, dass du nicht gesagt hast, kommen jetzt von der NASA zur Nase. Ja?
Scheiße. Und, oh Mann, das ist aber auch wirklich, das muss man mir jetzt aber auch wirklich anlasten. Also früher wäre ich dafür wahrscheinlich aufgeknüpft worden, ja.
Aber zweitens, ja, ich finde das interessant, weil bitte, jetzt kannst du dich revanchieren mit dem dummen Witz. Ich rieche ja sehr schlecht, ja. Also
mein Hund hat keine Nase. Wie riecht er denn? Ja. Zum Kotzen.
Ja, nee, aber mein Geruchssinn ist immer schon, der war immer schon sehr, okay, ja, unterdurchschnittlich ausgeprägt. Das heißt, wenn meine Freundin sagt, bah, hier stinkt's, aber sage ich, ja, pff. Kann sein, kann auch nicht sein.
Ist das, also, ist das auch mal so nachgemessen oder ausprobiert? Also hast du mal versucht, den zu trainieren irgendwie?
Nee, ich rieche schon Sachen, also so ist es nicht. Ich kann wirklich schon auch bei mir gesagt, ich denke mir, das Essen riecht gut und der Kaffeeduft morgens und so. Also wenn ich im Wald bin, so die ganzen klassischen Sachen irgendwie auf der Wiese nach dem Regen und ich rieche schon Zeug, aber es hat einfach nicht so, einerseits ist mein Geruchssinn halt nicht so, ja halt, ich glaube, das ist halt noch so im Rahmen der normalen Variation. Manche riechen besser, manche riechen schlechter, riechen halt schlechter. Aber was ich auch feststelle, ist tatsächlich, dass ja mir unangenehme Gerüche tendenziell ja mich nicht so stören. Das heißt nicht, dass ich mir jetzt irgendwie hier so wieder der Hund am Scheißhaufen riecht und sich darüber freut oder sowas, aber es ist dann, ich registriere schon, da ist ein unangenehmer Geruch, ja, keine Ahnung, bist jetzt irgendwie im Fahrstuhl oder da gefurzt oder so, ja, irgendwas, frage mich nicht, ja. Ich rieche das schon, dass das unangenehm ist, aber dann denke ich mir, ja, okay, riecht halt nicht gut, aber okay. Und andere,
wissen
schon irgendwie, dass das Kotzen irgendwie verkneifen, aber
ich reagiere so empfindlich auf unangenehme Gerüche, das ist wirklich, also schrecklich. Ja. Oh.
Das heißt, also das, was du jetzt quasi hier so als unbewusst, also dass der Riechkolben das Unangenehme registriert und dann zum Hirn meldet, ohne dass du es merkst, das habe ich, keine Ahnung, ich kenne mich ja auch nicht aus, wie das medizinisch abläuft, aber so ähnlich, ich merke halt, das riecht unangenehm, aber es triggert jetzt nicht wahnsinnig viel in mir.
Geil, also ich bin ein bisschen neidisch, ja.
Ja, also vielleicht kann jemand, der sich mit Riechkolbenforschung auskennt, erklären, ob da jetzt ein Zusammenhang ist, ob mein Riechkolben da irgendwo falsch verdrahtet ist oder keine Ahnung.
Ich finde vor allem Riechkolben so schön, weil das ist ja eigentlich so ein Synonym für Nase, wenn man deinen Riechkolben da weg.
Gesichtserker. Ja, genau. Das haben die Vorläufer des Vereins deutscher Sprache, ja, gab es ja immer schon, dass Leute sich aufgeregt haben über die bösen ausländischen Wörter, die in die deutsche Sprache kommen. Und eine Zeit lang gab es mal so eine Initiative, oder ich weiß jetzt nicht, wer das dann wirklich organisiert hat, aber es gab halt wirklich Initiativen, die gesagt haben, wir haben zu viel französische Wörter in der Sprache, die müssen alle weg. Ja, also sowas wie Journalist oder Büro.
Ja,
ja, also es ist ja nicht alles französische Wörter mal gewesen. Und unter anderem, die haben dann auch, so wie es heute dieser Verein deutscher Sprache macht, dass sie so Vorschläge machen, so Heimseite sollte man zur Homepage sagen, genau, und was weiß ich, haben die halt so Listen gemacht, wie man die französischen Wörter ersetzen sollte. Und das Nase kam auch aus dem Französischen.
War mir auch nicht klar.
Und die haben dann gesagt, man sollte doch bitte Gesichtserker stattdessen verwenden.
Ja, hat sich komischerweise nicht durchgesetzt. Ne? Ja, Ich habe irgendwann mal gelesen, dass das Wort Hose, was weiß ich wann, im Mittelalter oder im 18. oder sonst wie, das Wort Hose als tendenziell obszön betrachtet wurde, weshalb man damals Beinkleid gesagt hätte. Super, oder? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich noch finde.
Ja, es ist tatsächlich, ich habe mal geschaut, hier, Philipp von Zesen hat das Wort Gesicht, also es konnte nicht nachgewiesen werden, dass die das vorgeschlagen. Ach. Entschuldigung, ich glaube hier, ich bin tatsächlich, ich wollte gerade sagen, ich bin mir nicht sicher, ob es eine Urban Legend ist, zumindest die Wikipedia weiß, dass kein Sprachpurist bekannt ist, der jeweils ernsthaft vorgeschlagen hat, Nase durch Gesichtserker zu ersetzen. Also vielleicht ist es auch einfach irgendwie, ja, hab was so verwendet wie, keine Ahnung, so wie diese Jugendwortsachen, die eigentlich die Jugendlichen auch nicht verwenden, aber was man dann so als behauptet, dass sie es tun, vielleicht ist das irgendwie so eine Geschichte. Vielleicht haben wir auch irgendwie, wir haben schon die Nasenforschung aufgerufen, jetzt forschen wir doch die Etymologie, fordern wir doch die Etymologie auf, uns das zu erklären, damit wir nachher auch mehr wissen.
Genau. Was hast du noch so auf der Pfanne? Wen können wir denn noch auffordern?
Wenig. Ich habe eigentlich nur noch zwei Meldungen. Eine ist eigentlich sehr kurz, die einfach nur, das hat auch nicht wirklich mit Forschung zu tun, das ist mir nur sehr seltsam und unangenehm aufgefallen. Und das andere ist eine Meldung, die hat mit Forschung zu tun und die habe ich vor allem deswegen drin, weil ich überrascht war, dass das erforscht wird. Dann habe ich außer Werbung schon nichts mehr.
Bin immer gespannt.
Ja, dann fange ich mit der Forschung an, die mich überrascht hat. Es geht um österreich-italienische Forschung, die unter anderem an der Fachhochschule in Kärnten durchgeführt wird. Mhm. Und zwar heißt das Projekt, das gemeinsam mit den Unis von Udine und Padova durchgeführt wird, Clean Stone.
Hä?
Hast du eine Ahnung, worum es gehen könnte?
Saubere Steine, Straßenreinigung.
Nein, tatsächlich nicht. Also es geht sowas Ähnliches, wie wir vorhin beim Sand hatten. Ja, denkt man sich auch, Sand liegt rum, nimmt man, baut man damit. Hier geht's jetzt um Natursteine. Und die sind anscheinend auch nicht so simpel, so, liegt rum, nimmt man mit, baut da mit. Also das ist auch nicht so simpel, wie es klingt, sondern tatsächlich ist dieses Projekt Cleanstone dazu da, um rauszufinden, wie die Natursteinindustrie nachhaltiger arbeiten kann. Ja, und das ist tatsächlich, das ist ein Projekt, das fast 1 Million Euro Budget hat, irgendwie von der EU gefördert wird. Also mir ist tatsächlich so der Umfang der
Natursteinindustrie, also so Marmorböden und sowas oder
alles, also jegliche Steine, du keine Ahnung, welche, wenn du Fliesen im Garten rumliegen hast, die, meine, das sind ja alles, was jetzt irgendwie nicht so Spritzguss oder Beton ist, ist halt irgendwie Natursteine im Wesentlichen. Ja. Die musst du irgendwo aus der Gegend kloppen und dann irgendwie weiterverarbeiten. Und da tatsächlich ist das Problem, dass du musst da irgendwie rumsprengen zum Beispiel, ja, wenn du im Steinbruch bist oder sonst irgendwie die runterklopfen. Aber auf jeden Fall entsteht dabei Staub, Sand, ja. Und der liegt halt erstmal rum. Der ist auch eine Quelle von Luft- und Gegendverschmutzung. Und man kann damit aber tatsächlich wenig anfangen, beziehungsweise du kannst nicht immer das Richtige damit anfangen, weil dort, wo du Sand verarbeitest, dann willst du meistens sehr, sehr spezifischen Sand haben. Ja, du willst eine bestimmten Korngröße vom Sand haben. Mhm. Das passiert, aber du kriegst den aber beim Natursteinabbau, kriegst du halt unterschiedliche Arten von Staub, mit dem kannst du nicht mehr was anfangen. Und die sagen hier bei dem Projekt, dass das immerhin 20% sind sogenanntes Bergbauüberschussmaterial.
Ja.
Und das hast du ja Energie eingesetzt, um das abzubauen. Also insofern wäre es wünschenswert, wenn man mit dem Zeug auch was Sinnvolles anfängt.
Genau.
Das ist quasi der Nachhaltigkeitsaspekt, der da erforscht wird. Und die überlegen sich jetzt Sachen, was man machen kann, ja. Dass du das zum Beispiel schauen kannst, ob du das zu Beton beimischen kannst oder Zement beimischen kannst, aus dem du dann Fliesen herstellst oder ob du da so Dämmmaterial draus machen kannst und so. Also das Projekt ist noch im Laufen. Das ist so ein Bericht über das, was halt das Projekt gerade macht. Mhm. Und die gucken jetzt einmal, was da mit dem ganzen Zeug, das bei der Steinproduktion anfällt, aber nicht verwendet wird, sinnvolle Sachen machen kannst. Und der zweiter Teil ist
wahrscheinlich geht es am Ende darum, das irgendwie nochmal zu verwerten, ne? Also damit Geld zu verdienen mit den Resten.
Ja, natürlich auch. Ja. Ist ja okay, aber wenn,
stimmt,
wenn
ist okay, das, aber Hauptsache es liegt nicht rum.
Und vor allem wird dann halt andere, dann, weil du brauchst ja dieses Zeug, also Beton, Dämmmaterial, was auch immer, brauchst du ja sowieso. Und wenn du das dann anderwo herstellst, dann hast du anderswo nochmal quasi Energie und CO2 irgendwie aufgewendet, obwohl es eigentlich vielleicht schon mit dem ginge, was du schon bei dem anderen, beim Naturschutzabbau gratis dazukriegen würdest. Mhm. Also ist es prinzipiell Nachhaltigkeit sinnvoll, sich das anzuschauen. Ein zweiter Teil von dem Projekt, der und schau doch nach, ob man, welche Technologien du einsetzen kannst, um diesen Überschuss zu reduzieren und welche Auswirkungen diese ganzen Stäube und Sande auf die Ökologie und die Biodiversität haben.
Ja.
Da sind wir wieder bei den Maori, ja, da hängt es davon ab, wo weht der Wind hin und alles, ja. Also es scheint ein sehr, sehr interessantes, interdisziplinäres Projekt zu sein. Hab mich überrascht, was man so aus ein bisschen Steinekloppen alles in Wissenschaft rausholt.
Stimmt. Ich habe noch was Schönes aus den Neurowissenschaften gefunden. Und zwar haben sich Wissenschaftlerinnen angeguckt, wie wir Routen durch die Stadt auswählen, stellt sich raus, wir wählen die Routen nicht nach den Kriterien aus, nach denen zum Beispiel Google Maps uns leiten würde, nämlich zum Beispiel nach dem kürzesten Weg. In der Regel nehmen wir den kürzesten Weg, also den Weg, der am zeitsparendsten ist. Was wir aber tatsächlich machen ist, wir wählen, wenn wir einfach loslaufen, also ne, wir haben eine Karte von der Stadt, also jetzt eben kein Navigationssystem dabei, sondern nur eine Karte oder Landmarks oder so, da kennen uns in der Stadt aus. Wir wählen nicht den kürzesten Weg, sondern wir wählen denjenigen Weg, auf dem wir möglichst wenig von der direkten Richtung auf unser Ziel abweichen.
Gut, ich frage mich, ob das noch irgendwie...
Verstehst du? Ja. Also wir versuchen, die Winkel möglichst flach zu halten, die wir laufen.
Ja.
Geil, oder?
Kann ich voll nachvollziehen. Ich überlege mir gerade, ob
es kommt das... Noch ein, es kommt, überleg ruhig noch weiter. Es kommt noch eins oben drauf. Sie haben darüber auch rausgefunden, warum wir zurück oft anders laufen, einen anderen Weg laufen, als wir den Hinweg gelaufen sind. Weil wir nämlich die Abweichung von der Zielrichtung nicht schon am Anfang der Route festlegen, sondern während wir die Route laufen.
Okay.
Das heißt, weißt du läufst in Richtung nach Hause, aber dann läufst du eben doch rechts lang, obwohl links lang vielleicht eigentlich viel sinnvoller wäre. Ist da geil.
Ja, also ich überlege gerade, ob das irgendwie evolutionär begründet sein
kann. Tiere machen das auch so, ja. Das kann sehr gut
evolutionieren. Weil du halt irgendwie, weil du hast ja kein Navi oder sonst irgendwas,
ja.
keine Landkarten früher gehabt, also früher im Sinne, als wir halt noch evolutionär relevante Tiere waren. Und dann navigierst du halt vermutlich auf Sicht. Da denkst du, da will ich hin, und wenn da was im Weg steht, gehe ich halt irgendwie außen rum, ja. und dann gehe ich wieder dahin, wo ich hin will. Also so stelle ich mir das jetzt vor, und vielleicht ist das noch ein Überbleibsel von dieser Zeit, dass wir es intuitiv tun.
Naja, du hast halt, keine ja Ahnung, klar, du hast halt wahrscheinlich irgendwann mal, das kann gut sein, dass du irgendwann, weiß ich nicht, dass du intuitiv anhand von, da hinten ist der Fernsehturm, hier ist der Sonnenstand, und selbst wenn du den Fernsehturm mal nicht siehst, fällt die Sonne trotzdem aus einer bestimmten Richtung, kann gut sein, ja. Aber ich finde das echt krass, also dass du lieber einen weiteren Weg läufst, ohne es zu merken, als dass du von der Route abweichst. Und ich kenne das aus meinem Alltag, witzigerweise, als ich das gelesen habe. Ich habe halt zwei Möglichkeiten, von mir zu Hause aus dahin zu laufen, wo die Geschäfte sind, also mein Bioladen und mein Metzger und so. Es gibt einen Weg, der ist sehr gerade und ist wesentlich kürzer als der andere. Und es gibt einen, der geht in so einem Bogen. Für den sehr geraden Weg muss ich aber, warte mal, ich muss gerade denken, 1, 2, 3, 4 Mal rechtwinklig abbiegen. Wenn ich den Bogen laufe, der dauert 5 Minuten länger, muss ich nur genau einmal links abbiegen und bleibe dann auf diesem Bogen, der mich genau dahin führt, wo ich über den anderen Weg auch hingekommen wäre. Das ist echt ganz lustig.
Ja, also bei mir ist das so, ich habe auch, wenn ich mit dem Fahrrad hier auch in die Stadt oder zu den Geschäften fahren will, gibt's einen Radweg, einen offiziellen, der in die Stadt reinführt, der eigentlich recht schön ist, aber nicht der direkteste Weg ist, aber tendenziell schnell ist, wenn ich gerade irgendwie hier wieder Schulschluss ist und der ganze Radweg voll mit Kindern ist oder irgendwie die Touristen durch den Park laufen. Aber tendenziell wäre das wäre eigentlich ein guter Weg, aber er ist nicht der schnellste.
Ja.
Der schnellste Weg wäre, wenn ich jetzt wirklich hier auf der Straße langfahre, die auch jetzt irgendwie nicht stark befahren ist, da könnte ich gut langfahren, aber ich muss dafür tatsächlich zuerst mal einen kurzen Berg hochfahren.
Mhm.
Und das ist dann oft immer so eine.
Ja, das ist aber, ich glaube, das ist eine ja. bewusste Entscheidung.
Ja.
Berg hoch.
Ja, oder unbewusst. Aber ich mache es ja automatisch ab und zu. Der ist auch gar nicht arg, dieser Berg. Ja, also es ist aber
sind ja die nicht argen Berge, die eigentlich nerven. Also die richtig krassen Berge. Ja, komm, ja, das schaffe ich. Aber die, ja. Und du hast jetzt noch, was war die andere Meldung, die du noch hattest? Achso, ja, übrigens, sie nennen es vektorbasierte Navigation, nennen sie das, was wir da machen, okay. Im Kopf.
Na gut zu wissen. Ja, was wir nicht machen, wir machen keine vektorbasierte Navigation, wenn wir was getrunken haben. Also meine letzte Meldung hat mit Bier zu tun. Die habe ich nur noch, ich habe irgendwie Bier nochmal irgendwie geguckt, weil ich das andere Bier mit dem Bergleuten hatte.
Ja.
Und bin auch darauf gestoßen, dass, wir haben ja auch vorhin über Milliardäre und ihren Quatsch gesprochen.
Mhm.
Tesla macht jetzt Bier.
Was?
Anscheinend hat
Elektrobier oder was? Gab es nicht mal Elektrobier? Gab es doch mal?
Nee, also das ist eine Nachricht, die ist ganz frisch, ja. Anscheinend gab es, da müsstest du ja Bescheid wissen, ist in deiner Ecke. Tesla baut ja hier eine Fabrik in Brandenburg, ja. Grünheide,
so, das heißt ja, dort. Genau.
Genau. Und da gab es anscheinend vor kurzem ein Volksfest.
Mhm.
Habe ich nicht mitbekommen, aber
ich auch nicht.
Da dürfte irgendwas sein. Und da hat war Elon Musk und hat dort auf diesem Volksfest angekündigt, dass er jetzt ein eigenes Bier auf den Markt bringen wird. Und hat da auch irgendwie zwei Flaschen präsentiert, die ich weiß, es schaut so aus wie, keine Ahnung, irgendwas, wo sie in den 60ern gedacht haben, dass sie auf dem Raumschiff Enterprise in 200 Jahren irgendwie Bier draus trinken werden. So ungefähr schaut das aus.
Okay.
Also so Glasflaschen, durchsichtig.
Ist halt, da ist halt Elektrolyt drin, ne?
Nee, ja, und ja, genau. Nee, er hat das, also, es ist der
Entschuldigung.
Also ich weiß jetzt, ich kann es nicht einschätzen, also wenn Tesla als Name für eine Autofirma, lass ich mir noch einreden, eine Elektroautofirma, das ist ein guter Markenname, aber das Bier, willst du raten, wie Tesla Elon Musk sein Bier nennt?
Elektrobier.
Nee.
Nicht. Tesla.
Nee, gar nichts. Gigabier.
Das wäre ja sogar mir zu peinlich und ich lasse ja normalerweise keine Niederung aus, ne? Naja.
Ja, also auf jeden Fall wird hier, das ist ein Artikel auf Golem, den ich da gefunden habe, da wird Musk zitiert mit: Wir werden einen Bahnhof bauen, der direkt auf dem Grundstück liegt, und dann werden wir in der ganzen Fabrik Graffiti an den Wänden anbringen, von außen und so weiter. Ich denke, das wird ziemlich cool sein. Ein paar davon haben wir schon, und wir werden sogar ein Bier trinken. Und dann hat er halt irgendwie sein Bier gezeigt. Also diese schon Flaschen da. Ja, es gab, was die auch nicht, anscheinend hat Tesla schon mal Tequila auf den Markt gebracht, unter dem Namen Tesla-Kila.
Mhm.
Da gab es immer welche Streitigkeiten mit Markennamen, darum muss es dann Tesla-Tequila genannt werden, ist aber nur eine limitierte Gewohnheit. Version gewesen und dann ausverkauft. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob Tesla, Tesla Musk ist ja jetzt nicht so wissenschaftlich der Firmste. Das habt ihr gesehen bei seinen Satellitengeschichten, wo er behauptet hat, ja, das ist doch egal und die leuchten ja nicht. Die haben keine Lampen eingebaut, die Satelliten, deswegen sind die kein Problem und so.
Kannst du ja auch also nicht ausdenken, so was.
Ja, also durchsichtige Bierflaschen sind nicht unbedingt gut. Ja, weil das UV-Licht, das Sonnenlicht halt, ja, da kriegst du den Fehlgeschmack rein. Also wenn du da nicht irgendwie spezielles Zeug ins Glas reinmachst, dann kannst du das Bier da nicht lange lagern drin. Aber ja, ist mir nur aufgefallen, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Ich habe nur hier irgendwie bei der Bierrecherche mit Erschrecken festgestellt, dass nicht mal mehr das Bier sicher vor den Milliardären ist. Sollen die dann Shampoos trinken?
Genau, wozu haben wir den erfunden? Ne? Ich habe noch ein interessantes Ding gefunden, und zwar haben sie, also die Wissenschaft, und ich habe mir wieder nicht dazu geschrieben, wer es war, und jetzt finde ich es auch nicht. Die Wissenschaft hat sich angeguckt, ob Immunisierung vererbbar ist. Und zwar, du hast ja so die Genetik. Wissen
wir das noch nicht?
Naja, anscheinend nicht. Und wenn,
ach, wir wissen das schon, dass das
so ist. Immunisierung wird halt über die Epigenetik übertragen. Also ne, die Epigenetik ist halt die Art und Weise, wie aus deinem Genmaterial dann letztendlich dein Organismus funktioniert. Ne? Also ob du schwarze oder blonde Haare hast, ist halt Epigenetik, weil alle können alle Haare haben, aber je nachdem, was aktiviert wird und was nicht, kommen dann die anderen Haare raus. Und was sie jetzt festgestellt haben, ist, dass über die Epigenetik, also über die Art und Weise, wie deine DNA ausgelesen wird, das wird von einer Generation auf die nächste Generation übertragen, und zwar per Spermien.
Okay.
Faszinierend, oder?
Ja.
Und warum habe ich diese Meldung mitgebracht?
Weiß ich nicht.
In Mais.
Ach, okay.
Aber trotzdem, es wird übertragen und sie sind recht zuversichtlich, dass es beim Menschen auch funktioniert, weil diejenigen Zellen, die in der Maus dafür zuständig sind, sehr, sehr ähnlich oder sehr große Ähnlichkeit mit den menschlichen Zellen haben.
Ich warte schon auf die nächsten Verschwörungstheorien, wenn es dann heißt, in der Impfung ist Mäusesperma drin.
Genau. Die Impfmücken sind mit Mäusesperma kontaminiert worden.
Genau. Ja, dann habe ich nur noch ein paar Sachen zum Ankündigen, aber sonst keine Wissenschaft mehr. Ja,
dann kommt jetzt die Werbung.
Und auch nicht viel Werbung eigentlich. Also gibt es ein Award, den man mir zukommen lassen kann.
Bitte, einen abstimmt. Award. Ich habe verstanden, ein Wort. Das, ja.
Ja, man kann mir auch Worte zukommen lassen, aber der Award wäre mir lieber, wenn's, was stimmt, wenn es so ein bisschen im österreichischen Dialekt ist, Award, kann schon ein bisschen wie Award klingen.
Award.
Egal.
Award.
Genau. Nein, es geht um einen Podcast Award, der von der Tageszeitung Kurier vergeben wird.
Moment mal, sind das nicht die Bösen?
Ja, es sind fast alle böse, aber ich glaube, so mal auf dem Spektrum gut böse ist Kurier noch so ein bisschen auf der nicht weit entfernt von der Mitte, aber noch so auf der guten Seite, glaube ich. Aber kann ich auch, ist egal, es ist ein Award und ich hätte gerne mal wieder einen, ich weiß wieder, ich habe noch nie mehr einen bekommen für meine Podcasts, außer Udos Podcast Award.
Oh, Udos Podcast Award, einer der wichtigsten Preise in der deutschen Podcast-Szene.
Genau, den habe ich glücklicherweise bekommen, aber einen anderen leider noch nicht. Und
echt nicht? Ich habe vor dir einen Podcast Award, krass.
Ja, krass. Also ja, und die Sternengeschichten werden ja nächstes Jahr 10 Jahre alt und 500. Folge wird auch veröffentlicht und ich würde mich freuen, wenn ich damit einem Award in das Jubiläumsjahr steigen kann. Es ist leider irgendwie, es gibt eine Jury, die hat sich für diverse Kategorien Podcasts ausgesucht. Die Jury, sind eh nette Leute in der Jury, aber alle nicht unbedingt jetzt so, würde ich nicht als wissenschaftsaffin einschätzen. Also
ich lese es gerade, nein, sind sie nicht.
Ja, und aber immerhin hat die Jury, immerhin sind sie so weit gekommen, dass ich da jetzt hier in den Durchblicker-Podcast in die Kategorie reingekommen bin, wo man ja, und da wird jetzt hier am Ende wird unter jeweils 5 Podcasts pro Kategorien eben abgestimmt. 2/3 der Wertung macht das Voting aus, 1/3 macht die Jury aus. Und wenn ich mit der Astronomie da hier was reißen kann, dann nur, wenn die Community abstimmt, weil, wie gesagt, auf die Jury will ich mal ein bisschen, weiß ich nicht, wie die das sehen. Das Problem ist, dass das Voting Schrott ist. Das Voting ist Schrott, also Votings sind oft Schrott. Man kann erstens mal 5-mal pro Tag abstimmen, was eigentlich nur heißt, da geht's nur darum, wer kann die meisten Leute
mobilisieren. Das größte Business-Netzwerk, ja.
Und das zweite ist, es gibt da irgendwie 6 Kategorien und deine Stimme wird nur gewertet, wenn du in allen Kategorien eine Stimme vergibst. was halt nervig ist, wenn du in die Kategorien, anderen Kategorien niemanden kennst.
Naja, da muss man das Skript dann halt entsprechend programmieren, dass es in anderen Kategorien randomisiert abstimmt und in der einen Kategorie immer für dich.
Ja, also es ist dann so, wenn ihr abstimmen wollt, dann gibt's ein paar Empfehlungen, Podcasts, mit denen die Zeit verfliegt, ist eine Kategorie und da sind die Geschichten aus der Geschichte nominiert, die ihr vermutlich die meisten kennen, die haben auch einen Preis verdient. In der Kategorie Aktivismus-Podcasts kann ich auch, das sind alles, habe ich selbst gehört, was ich jetzt empfehle, ja, kann ich empfehlen, Große Töchter zum Beispiel, das ist ein guter Podcast. Es gibt noch, Inselmilieu bei Podcast zum Frühstücken. Das ist so ein Reportage-Podcast, die auch Bilder dazu machen, die haben einen entsprechenden Homepage. Den kann ich empfehlen. Und in der Kategorie Durchblicker-Podcasts kann ich gerne mich empfehlen. Und das waren, glaube ich, alle, die ich tatsächlich vom eigenen Hören empfehlen kann. Da habt ihr zumindest ein paar Sachen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr abstimmt. Bis 26. Oktober kann man abstimmen. Und ja, wenn ich den nicht kriege, ist auch okay. Aber ich wär mal nett, wenn ich einen Podcast kriegen würde. Einen Podcast-Award kriegen würde dafür.
Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger Klein.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.